Komm, gut.
Wir können uns auch ohne Thema verstreiten, oder? Ja.
Max, wir müssen reden.
Ah, danke.
So. Prost.
Ah, ich hab mir sagen lassen, die letzte Sendung war nicht so ganz das Gelbe vom Ei.
Es gab Beschwerden, ne?
Ich hab keine Ahnung, warum.
Es gab Beschwerden.
Und es deuchtet mich, dass eventuell nicht nur du daran schuld bist, daran, dass die...
Ja, das ist auf jeden Fall unser erstes Thema. Wir müssen auch mal, also wir haben nämlich schon, das wisst ihr ja gar nicht, aber wir haben schon miteinander geredet. Wir müssen reden gemacht ohne euch. Tut uns leid, aber es war nötig, wie ihr vielleicht das letzte Mal unseren Podcast gehört habt.
Nee, also nicht tut uns leid, dass wir ohne euch geredet haben, weil das machen wir gelegentlich.
Das machen wir sowieso gelegentlich.
Das genau. Ist, sondern tut uns leid, dass die Sendung so aus dem Ruder gelaufen ist. Da
Wir hatten beide einen schlechten Tag. Also es ist wirklich, es ist, glaube ich, das sage ich jetzt wirklich sehr, sehr offen. Es ist, glaube ich, das peinlichste Dokument meines Scheiterns, das in diesem Internet verfügbar ist.
Aber mal wieder so ein neues Best-of, oder? Also so
ja,
immer,
genau.
Du wolltest immer, dass wir uns von Sendung zu Sendung immer steigern. Du hast bloß nie gesagt, in welchem Bereich. Jetzt,
oder in welche Richtung.
In welche Richtung.
Genau.
Außerdem knackst du. Das wird die Sendung sein, in der du am meisten knackst. Ich habe keine Ahnung, warum, um ehrlich zu sein.
Aber das Knacken wurde vom Chat übrigens negiert. Also die hören das Knacken nicht.
Die hören das Knacken nicht?
Nee.
Ach, das ist ja mal spannend.
Naja. Jedenfalls, das war auf jeden Fall sehr schlimm. Wir haben da Dinge getan, die wir sonst in anderen Bereichen anderen Leuten vorwerfen, zu Recht vorwerfen. Und zwar haben wir nicht diskutiert in einer Form, die dem anderen den nötigen Respekt einräumt und die im Zweifel immer mit der Perspektive diskutiert, dass der andere zumindest Recht haben könnte. Und diese Grundvoraussetzung einer gelungenen Diskussion haben wir beide an dem Tag nicht mitgebracht. Und daraus hat sich dann ein Dialog entsponnen, den ich gerne rückgängig gemacht hätte, aber der jetzt einfach so da ist. Wir haben eigentlich spannende Themen gehabt, man hätte dort gut drüber reden können. Wir haben es verkackt, es tut uns leid.
Aber ich finde es nicht gut, so im Nachhinein. Also natürlich finde ich das nicht gut. Ich finde es aber... du hattest ja hast ja so ein bisschen angedeutet, also nicht direkt danach, sondern dann hätten wir vielleicht nochmal drüber geredet, sondern es war halt das Übliche. Wir haben die Sendung ging relativ schnell zu Ende. Wir haben danach uns kein bisschen verkracht. Also ich glaube, wir waren beide ein bisschen geladen, aber es war nicht, also wir haben
ich war ziemlich verstört und ich musste sofort nach Hause und mir ging schlecht.
Das stimmt, aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie hier persönlich aneinander geraten wären oder sowas.
Nee.
Ich habe die Sendung dann veröffentlicht und du hast dann im Nachhinein gesagt, naja, vielleicht hätte man die auch nicht veröffentlichen sollen.
Linus hat einen schönen Vorschlag gemacht. Der kam auch so von sich auf uns zu und meinte so, also eure
auf
letzte
dich, offensichtlich.
Sind,
auf dich,
also ja,
auf
ja,
mich nicht.
Ja, auf mich meine ich.
Mir hat ja nichts zu tun.
Ja, ich habe ihn getroffen zufällig.
Ja.
Aber er hatte den Vorschlag gemacht, das nächste Mal, wenn so etwas passiert, durchaus veröffentlichen, aber halt nicht in Feed packen. Also sozusagen manuell in Blogartikel verlinken, aber halt aus dem Feed raushalten.
Okay.
Und dann im Feed schreiben so, wir finden die Sendung scheiße, wir finden sie nicht veröffentlichungswürdig, wir wollen sie euch trotzdem nicht vorenthalten, wer sich das unbedingt anhören will, kann auf die Webseite kommen und sich das anhören.
Ja, das kann
aber halt irgendwie unsere Hörer mit so einem Scheiß zu malträtieren.
Naja, man hätte zumindest deutlich warnen können.
Ja, genau.
Also nicht anhören, also man kann es ja so machen, dass es automatisch runterlädt, wäre es dann also in den Komfort des Feed-Readers. Aber ich finde es insofern okay, dass ich habe das auf Twitter hin und wieder mal, dass so Leute sich darüber, den 343 Max, den entfollow ich, der hat in letzter Zeit nicht nur lustige Sachen geschrieben oder so.
Ja.
Und wo ich dann denke, ja, manchmal schreibe ich halt nicht so lustige Sachen. Manchmal bin ich auch dünnhäutig und so und das gehört irgendwie dazu. Und ich finde ja so diese Rand-Accounts, was ja viele mal gerne machen, so ich habe einen Account, da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles immer gut. Und wenn ich mal schlechte Laune habe, dann nehme ich nur den Rand-Account.
Dann der ist dann protected und
und was auch immer. Das finde ich, also es mag Gründe dafür geben, aber ich finde es...
ich habe ja das Wort Dark-Twitter dafür eingeführt. Das ist halt so, dass Dark-Twitter so als so... So untergründiges Netzwerk und so. Ich folge da ja auch vielen von diesen Rant-Accounts, ja. Und das gibt dem Ganzen dann auch doch irgendwie auch eine zweite Ebene, was dann irgendwie ganz amüsant dann wiederum ist. Ich finde es aber persönlich scheiße, also ich habe sowas nicht,
ja.
Und ich finde sowas auch doof.
Ich finde es auch, weil es man ist, also es hat irgendwie sowas, als ob man so eine Seite von sich irgendwie so probiert auszublenden.
Ja.
So ein bisschen so wie das, was man im Zweifelsfall den Leuten in Norddeutschland vorhält, dass sie im Vorgarten immer alles per Picobello aussieht, dieses eine Zimmer haben, in dem immer alles gut aussieht und aber nach hinten raus wohnen sie dann und dieses Zimmer gehen sie nicht rein. Oder so irgendwie ein Leben nach außen zeigen, was man aber gar nicht so führt. Und dieses berühmte, also so quasi irgendwie eine Identität aufzubauen, die man selbst im Internet nicht durchhält. Also das ist ja...
Ja, das ist ja das, was Tante dann jetzt irgendwie auch in der Hinsicht die Perfekt-Persona nennt, die man dann sozusagen im Netz kreiert, indem man halt die gute Persona, so eine Art Bad Bank für sich selber macht,
ja.
Irgendwie, ja, irgendwie. Und nach außen hin so eine perfekte Inszenierung ist und dann dann die hässlicheren Seiten dann außen vorhält und so dann halt irgendwie die ganze Zeit nur anderen Leuten vorspielt, dass man so perfekt sei.
Und wenn eins bei einem Podcast nicht auf Dauer funktioniert, dann ist es genau das. Also ja. Jedenfalls mir gelingt das überhaupt nicht. Mir ist, also das war jetzt nicht der erste Podcast, das war jetzt sicherlich ein Negativpunkt, aber es gab durchaus schon andere Podcasts, in denen ich dann irgendwie da stand und eine Seite von mir gezeigt habe, die ich jetzt nicht gerade dringend zeigen
will. Wir haben beide nicht immer geglänzt, aber das war definitiv...
Also ich eigentlich bis dahin schon.
Nein, wir haben beide nicht immer geglänzt.
Also durchaus auch bei anderen Podcasts, aber... Und das ist so, passiert halt.
Naja, klar.
Schon drüber. Hilft ja. Nichts. Tut uns ja. Leid fürs Hören.
Genau. Und das nächste Mal gucken wir, also könnt ihr auch gerne Feedback geben, wie ihr das gerne haben wollt. Also mir wäre es im Nachhinein doch lieber gewesen, wir hätten sie nicht in den Feed geschoben. Ich wollte genau. Sie euch nicht vorenthalten.
Am besten in die Kommentare.
Irgendwie sowas spricht da gerne an, wie ihr das gerne geregelt haben wollt.
Ansonsten, in anderen Podcast hier Nerds FM, da musste ich ja beim letzten Mal schneiden.
Okay.
Weil unser Gast, Duana, die hat sich dann im Nachhinein, war die sich dann so über einige Punkte nicht mehr so sicher. Und wollte die lieber nicht drin haben. Und so ein paar Kleinigkeiten, da musste ich an 6 oder 7 Stellen, musste ich dann schneiden. Hat, glaube ich, das ist trotzdem, also es ist, der hat nicht viel Feedback gekriegt, der Podcast, aber es ist so unglaublich Positives, wie ich es noch nie zu irgendwas hatte. Also wirklich durch die Bank weg. Also jetzt fangt nicht an, negative Kommentare unter den ZFM zu schreiben, aber wirklich durch die Bank weg positives Podcast, Feedback. Und aber das habe ich auch vorher auch noch nicht gemacht, vor dem Podcast gesessen und den geschnitten. Das ist.
Meinst du, das Feedback wäre negativer gewesen, wenn du nicht geschnitten hättest?
Nee. Also das ist für die Zuhörer wäre das überhaupt kein. Also für die wäre das, die hätten. Also sie hat so ein bisschen was aus dem beruflichen Umfeld erzählt, was sie danach raushaben wollte, was ich vielleicht ein Stück weit auch verstehen kann. Und sie hat was aus dem privaten Umfeld erzählt, wo es halt sehr von ihrem privaten Umfeld abhängt, ob das ein Problem ist oder nicht.
Okay.
Und ich würde sagen, nein, ist kein Problem, aber ja, das ist im Zweifelsfall nicht meine Entscheidung. Und insofern ist das alles so okay, aber Spaß gemacht hat es trotzdem nicht.
Ja, ich weiß nicht, das finde ich auch keine gute Kultur. Also wenn man halt erst, wenn die Gäste schon sich hinsetzen mit dem Wissen, dass man im Zweifelsfall irgendwie alles rausgeschnitten wird, was ihnen hinterher nicht mehr passt.
Naja, das ist...
Dann finde ich das auch irgendwie... ich weiß nicht, ich finde das nicht, dass das so eine Praxis werden sollte.
Das sehe ich definitiv haargenauso wie du. Was allerdings, was wir uns...
Dann halt wie in Deutschland mit den autorisierten Interviews.
Ja, was wir uns halt vorhalten mussten, das läuft halt, Rob hat bis vor kurzem bei Soundcloud gearbeitet, kennt dann auch viele Leute, fragt die so, hey, hast du nicht Bock in unserem Podcast mitzumachen? Dann sagen die, ja klar, mach ich in einem Podcast mit. Dann werden die hier reingesetzt in dieses kleine Gästezimmerchen, kriegen ein Bier in die Hand gedrückt und denken so, naja, es hören sich dann 5 Leute an. Und danach im Nachhinein kommen sie, also ich meine für sie, das ist nach wie vor kein sonderlich großer Podcast.
Und plötzlich sind sie natürlich total berühmt geworden durch den Podcast und werden halt überall angesprochen auf der Straße.
Naja, nee, aber für sie war das in dem Fall möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit die größte Bühne, die sie bisher in ihrem Leben hatte.
Ja.
Und das dann mit so einem Bier in der Hand und Larifari zu erzählen, kann ich im Nachhinein verstehen. Und da hätten wir vielleicht, also das machen wir eigentlich, das machen wir eigentlich auch mit unseren Gästen nochmal vorher sagen, du, das geht live und bla 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 und bitte. Das war das erste Mal, dass ich das geschnitten habe. Das kam ja gerade im Chat, kam die Frage, ob ich schon mal was geschnitten habe. Das war das allererste Mal und ich habe es auch vor, nicht wieder zu tun. Aber ich kann.
Ist nicht der Malte Welding Podcast, den du mal gemacht hast.
Der ist dann nie online. Wobei, ja, da wäre es noch total. Nicht
da, das, die letzte Folge war es doch, die geschnitten werden sollte. Und dann
hätte man sich sicherlich auch besser. Also, es war halt auch so ein bisschen. Also, man hätte da so viele Bezugspunkte rausschneiden müssen, um das wirklich wegzukriegen. So dass das dann daran. Und das. Ja, da sind wir halt. Naja. Ich bin, Diplomatie ist nicht meine Stärke, oder wenn ich Diplomat wäre, dann wäre der Dritte Weltkrieg schon lange wieder vorbei.
Ja.
Ich glaube, das hätte man.
Aber nur wenn du schon, wenn sie dich schon in Rente geschickt hätten.
Nein, er wäre schon vorbei, der Dritte Weltkrieg.
Dann hätten wir den Vierten wahrscheinlich, ja.
Na, oder Vierten oder Fünften, je nachdem. Also,
ich
schaffe auch mehr als einen Weltkrieg.
Naja, okay. Aber da können wir noch was dazu sagen.
Aber Podcast schneiden ist auch sehr praktisch.
Ja.
Weil, jetzt super Überleitung, dann wären die Podcasts ja auch nicht so lang. Und dann geht da nicht so viel von eurem Datentraffic weg.
Stimmt, genau, ja. Wir müssen jetzt ja irgendwie auch ein bisschen an unsere Kunden denken, die ja jetzt bald gedrosselt werden nach kurzer Zeit. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz was zu loswerden zum Feedback. Wir haben ja wirklich, ich glaube so, wir haben noch nie so viel Feedback gekriegt auf eine Sendung.
Haben wir?
Also es waren ja, keine Ahnung, fast 100 Kommentare oder so.
Sollte man öfters mal machen, so eine Sendung.
Ja, das meiste davon ist natürlich vernichtend interessant, dass es sich ungefähr die Waage hält, vernichten gegen mich und vernichten gegen Max und wahrscheinlich ein zweites Drittel vernichten gegen uns beide.
Ja,
Drittes Drittel. So, genau. Und wir sind natürlich nur solidarisch mit denen, die uns beide vernichtet haben.
Nee, ich auch mit denen, die dich vernichtet haben.
Ach Mensch. Das wollte ich doch irgendwie doch hier. Ich wollte das jetzt diplomatisch.
Ach komm, ja, es ist
ja. Ja, siehst du, das ist ja genau der Punkt. Nein, es ist ja ganz interessant. Also ich finde das interessant. Also es war wirklich, ich habe es nicht durchgezählt, aber
ja.
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Seite irgendwie mehr gedisst wurde. Und ich frage mich, woran das liegt. Also ob man dann irgendwie schon so aufgebaute Sympathien oder Antisympathien dann da irgendwie eine Rolle spielen mit dem einen und mit dem anderen und je nachdem, wenn die beiden sich streiten, dass man sich dann auf eine Seite schlägt und so. Also
offensichtlich.
Ja,
also ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Denke zu tun. Also das ist so, ich bin ja so ein, also vielleicht erstmal auf vielleicht auch auf welchem Bein man gerade das erwischt hat. Also das ist so, du bist ja, also das hier Malte, Quatsch, Marcel Weiß hat das ja so irgendwie geschrieben, so notorisch, professioneller aus dem Fenster Lehner und notorische Haarespalter treffen aufeinander. Kein Wunder, dass das explodiert so nachdem, oder?
Ja.
Und vielleicht liegt das eher daran, welche Seite doch eher in einem von den beiden in einem schlummert. Ob es eher die Haarspalter, also diese, aber jetzt also ja, Haarspalter-Seite ist oder die aus dem Fensterlehner-Seite.
Das stimmt schon, ja.
Naja,
also wir kriegen es jetzt, glaube ich, auf jeden Fall auch sehr viel besser hin. Wir haben gezeigt, dass wir es besser hinkriegen.
Außerdem haben wir das letzte Mal einen Fehler gemacht, wir haben kein Bier getrunken. Vielleicht war das ja das Problem.
Wir haben Bier getrunken, haben natürlich. Sicherlich haben wir Bier getrunken.
Ich glaube, wir haben letztes Mal nichts getrunken.
Doch, wir haben was getrunken, da bin ich mir sicher.
Sicher?
Ja, aber ich gehe jetzt nicht zurück und höre mir das an.
Hört ihr mal.
Nein, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben ein Bier getrunken.
Ja, ich hab.
Genau, auch deswegen haben wir übrigens auch keinen Gast, weil wir wollten natürlich irgendwie so eine, wir wollten sozusagen die Folge auf so eine Art wiederholen, aber nicht inhaltlich natürlich wiederholen, sondern einfach sozusagen nochmal so eine Solo-Folge.
Ich dachte, unser Gast hätte einfach keine Zeit gehabt.
Ja, das kommt auch noch hinzu. Und dann haben wir uns gedacht, wir laden uns einen neuen Gast ein. Wir sitzen nämlich heute das erste Mal draußen wieder. Wir haben den Frühling zu Gast
geholt. Wir haben den Frühling eingeladen. Das ist die. Das
genau. Der Frühling ist zu Gast. Man hört den immer so nebenbei als Vogel zwitschern. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Also ihr hört das vielleicht auch.
Und bestimmt wieder ein Flugzeug, wenn das irgendwann dann hier landet.
Genau.
Und ja, Frühlingssaison.
Frühling, ne? Gut, ja, aber jetzt können wir dann gerne zu Drosselkommen kommen.
Drosselkommen.
Genau. Ja, willst du kurz den Sachverhalt schildern?
Muss man den noch schildern? Also die Telekom hat angekündigt, dass sie ab sofort bei allen Neuverträgen, dass es da kein unbegrenztes Inklusivvolumen mehr gibt, sondern dass jetzt in den Verträgen immer drin steht, wie viel Gigabyte man hat. Das variiert so zwischen 75 Gigabyte für einen 16 Mbit Anschluss bis hin zu, ich glaube, 200 Gigabyte für 50 Mbit. Ich weiß es nicht. Also irgendwie sowas auf jeden Fall. So geht bei 75 M mit los und nach oben hin ein bisschen mehr oder deutlich mehr.
Ja.
Auf jeden Fall alles alles so durchaus in einem Bereich, wo man sagt, Moment mal, das schaffe ich vielleicht nicht jeden Monat, aber das ist jetzt durchaus weit davon entfernt, dass ich das niemals schaffen würde, so viel Traffic zu verursachen. Und und sie haben ja noch nicht angekündigt, das auch wirklich durchzusetzen, sondern durchsetzen wollen sie es ja erst ab 2016.
Da meinen sie, damit hätten sie erst die technische Infrastruktur dafür, glaube ich, oder so, ne, haben sie gesagt.
Ach, sie haben erst 2016 die technische Infrastruktur
dafür. Ja, genau. Aber es steht jetzt wohl, es steht bereits schon in den, so eine Drosselklausel steht bereits schon in den bestehenden T-Online-Verträgen drin.
Nicht in allen, also in den VDSL-Verträgen steht es schon drin.
Ja, okay.
In den Entertain-Verträgen steht es noch nicht drin.
Okay. Also Entertain ist doch eh mal ein Zusatzvertrag, oder?
Naja, es ist so VDSL mit Entertain und da bist du im Augenblick wirklich noch echt unlimitiert. Mhm. Also ich habe jetzt gerade noch kurz vorher quasi noch das Upgrade auf Entertain gemacht. Und damit sollte ich jetzt auch einen Vertrag haben, in dem es nicht drin steht.
Mhm.
Das ändert natürlich nichts daran, dass im Zweifelsfall die Telekom mir kurzerhand eine Änderungskündigung zuschickt. Also quasi so, übrigens, wir haben hier einen neuen Vertrag, gucken Sie mal rein, legen hier noch bunte Treuepunkte dazu und übrigens, sie sind dann auch gedrosselt. Das ist so, ja, aber bei den VDSL-Verträgen steht es auf jeden Fall schon drin. Ich glaube, bei den 16 Mbit-Verträgen stand bisher auch nichts drin.
Okay. Ja, und ich finde das ganz interessant aus der Perspektive, dass ich damals, als ich anfing mit dem mobilen Internet, mir gedacht habe, okay, hier gibt es diese komischen Pseudo-Flatrates und mit dieser Drosselung nach so und so viel Megabyte waren das damals sogar. Mein erster Vertrag hatte, glaube ich, 200 Megabyte. Und da dachte ich mir, ja, okay, dieses ganze Mobilinternet ist ja noch in den Kinderschuhen und da müssen jetzt noch irgendwie so Tarife, die irgendwie eigentlich so ein bisschen unwürdig sind,
ja,
einfach durch Kapazitätsgrenzen halt erstmal klein gehalten werden. Und das wird sich dann schon alles erledigen, das wird der Markt dann schon irgendwann erledigen, habe ich mir gedacht, ja. Und Pustekuchen. Also statt dass irgendwie die Mobilverträge irgendwie liberaler wurden,
ja,
ist jetzt DSL in Richtung Mobilfunk gegangen.
Ja, das ist absurd. So absurd ist es gar nicht. Ich habe da mal mit ein Freund von mir, der ist im Telekommunikationsbereich tätig, und der hat mir mal erzählt schon vor langer, langer Zeit, dass so in den Telekommunikationsunternehmen, die hatten Angst, also das ist wirklich so die größte Angst, die sie haben, ist vor Flatrates im Mobilfunk.
Mhm.
Und dass für die so im Festnetzbereich, also in erster Linie Telefonie, aber auch Daten, damals so die Flatrate als der Sündenfall galt. Also sozusagen, das ist so, damit sind wir jetzt aus dem Spiel raus. Weil natürlich, sie können die Preise nie mehr erhöhen, können immer nur noch nach unten gehen.
Mhm.
Also die Gründe dafür sind schon absolut nachvollziehbar, warum sie das, also das ist ja...
Also preispolitisch sozusagen.
Preispolitisch, ja, ist das halt ist ziemlich dumm. Und jetzt ist das offensichtlich der Versuch der Telekom, das wieder zurückzurollen.
Mhm, okay.
Und das ist so... ja, also das ist, ja, und diesen Versuch unternehmen sie jetzt. Was natürlich jetzt noch ein pikantes Detail an dieser Sache ist, dass dein DSL-Vertrag total limitiert ist, also gedrosselt wird nach einer bestimmten Gigabyte-Zahl, außer eben für die Services der Telekom, also eben hier dieses Entertain, dieses Fernsehzeug und VoIP-Telefonie. Und dass sie ja auch schon angekündigt haben und Leute, die uns Geld dafür geben, die werden auch nicht gedrosselt.
Genau, das war auf eine Nachfrage von Netzpolitik, glaube ich.
Ja.
Haben sie, also das stand ja erstmal nicht da. Es war erstmal nur die Ankündigung mit der Drosselung.
Mhm.
Dann wusste man, es gibt diese Entertain-Geschichten, das war auch angekündigt, dass das eben außen vor gelassen wurde. Und daraufhin hat aber, glaube ich, Netzpolitik nochmal konkret nachgefragt, wie das ist, ob das auch ausgeweitet werden, ob auch andere Dinge ausgenommen werden würden. Und da hat sich die Telekom zumindest vorbehalten, auch spezielle Verträge mit anderen Diensteanbietern zu machen, um sozusagen diese Dinge aus diesem Drosselungsvolumen rauszunehmen.
Im Mobilfunk machen sie das ja schon.
Genau, Spotify ist ein gutes Beispiel. Diesen
Spotify-Account, dass du deinen Spotify-Account über die Telekom buchst und dann kostet der dich, also dann ist dein Traffic auf dem Bereich nicht limitiert und das wollen sie jetzt offensichtlich auch gerne im Festnetzbereich haben. Das ist übrigens auch meine Vermutung, dass dass es bei, also im Augenblick ist ja so die Ansage, also die Ansage, ja, wenn das dann 2016 kommt, dann kann man dann dazu buchen.
Ja.
Mehr Traffic, wenn man will. Mhm. Das kann man ja aber auch, im Mobilfunk geht das ja auch nicht. Das ist ja, du kannst ja einfach nicht mehr dazu buchen. Das muss man, also es ist nämlich eine lustige Sache, wie ich finde. Ich habe nämlich, also ich habe jetzt meinen Verbrauch gerade relativ gut im Auge, weil ich habe mal angefangen, ich habe den Provider gewechselt und habe angefangen, mich von unten langsam nach oben, was so den Traffic angeht, nach oben zu tasten und habe jetzt festgestellt, dass ich mit einem Gigabyte überhaupt nicht hinkomme. Also ich bin so jetzt
mobil.
Ja, ja. Ich bin so im Bereich 2-2,5 Gigabyte. Und ich bin zwar jemand, der das Netz gerne nutzt, das mobile Internet, aber ich bin auch jemand, der quasi rund um die Uhr WLAN in der Nähe hat. Also es gibt wirklich nur sehr, sehr wenige Situationen, in denen ich gerade kein WLAN habe. Trotzdem bin ich in der Situation, dass ich fast die Hälfte von dem verbrauche jeden Monat, was mit dem größten Telekom-Vertrag machbar ist. Also der größte Telekom-Vertrag, den es zurzeit gibt, hat, glaube ich, 5 Gigabyte.
Mhm. Und du verbrauchst 2,5?
Und ich brauche so 2.
Das ist schon ordentlich, ja.
Das ist schon ordentlich, aber das heißt, dass ich so als mit wirklich normalen Durchschnitt Egalo-Verbrauch überhaupt nichts Heftiges. Kein Tethering, kein ich lade mir hier stundenlang Podcasts runter, kein ich gucke da Videos drüber, kein ich habe ja kein DSL zu Hause oder ich bin viel unterwegs oder ich bin jeden Tag 2 Stunden mit der Bahn unterwegs, dergleichen, sondern wirklich so totales 0815 Behavior, habe ich die Hälfte fast von dem verbraucht, was in Deutschland kaufbar ist.
Ja.
Und das ist so. Und das wird jetzt auch im Festnetz auf uns zukommen.
Also ich bin halt auf 5 Gigabyte,
ja.
Ich habe einen 5 Gigabyte Flat und ich komme da auch immer relativ nah ran. Also beziehungsweise teilweise komme ich drüber. Das liegt allerdings auch daran, dass mein DSL-Anschluss immer noch spinnt,
ja.
Und der teilweise dann ausfällt, dass ich dann genervt bin und dann halt wieder tether. Und dann tether ich manchmal irgendwie mehrere Stunden am Stück und so. Und
ja.
Das kommt halt vor und dann addiert sich dann relativ schnell. Also ich bin jetzt hier auch schon zum Beispiel, ich bin jetzt schon ohne, also diesen Abrechnungsmonat habe ich fast noch gar nicht getethert und ich bin jetzt auch schon wieder bei 2,8 Gigabyte.
Also wann fängt bei dir der Monat an?
10.
10. Okay. Ja, das ist. Ja, und was mein Gedanke dahinter ist, ist ja nicht so, dass die Telekom sagt, okay, wenn du über 5 Gigabyte drüber bist oder eben die anderen Anbieter, dann gib uns hier mal 5 € und dann kriegst du nochmal 1 Gigabyte nachgelegt. Sondern es gibt ja einfach keine Option dafür. Das ist ja einfach, du kannst, egal wie viel Geld du gibst, das geht einfach nicht. Mehr Traffic ist einfach nicht drin.
Ja.
Und meine Vermutung ist, dass sie das auch im Festnetzbereich machen werden. Und zwar einfach, um ein besseres Argument gegenüber den anderen zu haben. Also zum Beispiel YouTube gegenüber, so wollt ihr hier nicht zahlen, damit eure Daten durchkommen, weil es macht sich ja immer besser, wenn die jetzt mit YouTube verhandeln, so YouTube wollt ihr uns nicht Geld dafür geben, damit ihr ungedrosselt seid, dann können sie entweder sagen, ja, dann kriegt ihr nämlich noch die Kunden zusätzlich, die zu geizig sind, bisher die 5 € für einen zusätzlichen Traffic auszugeben, oder sie sagen, damit kriegt ihr 50 Millionen Telekom-Kunden. Und wenn ihr weiterhin im Netz der Telekom präsent sein wollt, unter den Heavy-Usern, die auch irgendwie mal gucken, dann gebt uns mal Geld dafür ab.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, gegenüber dem Kunden geht es erstmal darum, ein Gefühl zu etablieren, und zwar ein Gefühl von Knappheit. Ne? Du sollst erstmal das Gefühl haben, ja, dein Datenkontingent ist knapp. Und das ist dann erstmal fast egal.
Ist knapp.
Genau, es ist knapp. Aber das war halt, also wenn du eine wirkliche Flatrate hast, dann ist es halt einfach nicht knapp. Dann ziehst du halt runter und du machst hier keinen Kopf drum. Aber sie wollen dich als Kunde dazu bringen, dass du dir den Kopf drum machst, damit sie dir plausibel machen können, dass du bestimmte Services extra bezahlen musst oder dass du irgendwelche, dass sie halt die Netzneutralität aufheben können mit dem Argument, deine Bandbreite ist ja knapp, deswegen haben wir hier für dich dieses Paket, wo du dann halt Dinge neben der Spur zusammenkriegst. Ja?
Oder dein Anbieter zahlt, also dein Netzanbieter, derjenige, der die Filme verleiht, derjenige, der dein Voice-over-IP-Anbieter ist, derjenige, der dir diese Service zur Verfügung stellt, kann natürlich auch sein, dass der dann halt mehr an die Telekom zahlt.
Also es gibt halt mittlerweile gute Artikel auch und Podcasts, also Netzpolitik, Logbuch Netzpolitik, ja. Beispielsweise, wo das alles sehr, sehr genau aufgedröselt wird, warum das kompletter Quatsch ist, die Argumentation der Telekom, warum Ressourcengrenzen eine Rolle spielen.
Nein, es ist noch viel, viel mehr, was ich daran echt grässlich finde an dieser ganzen Argumentation.
Wir sollten aber diese erstmal noch,
ja, okay,
nochmal erklären. Also es ist zwar so, dass natürlich ein Mehrverbrauch grundsätzlich ein bisschen mehr Ressourcen verbraucht. Also dass halt sozusagen neue Ressourcen herangeschafft werden
müssen. Also Traffic kostet Geld?
Traffic kostet Geld, aber der zusätzliche Traffic pro verbrauchtem Gigabyte ist eigentlich marginal. Was viel, viel entscheidender ist beispielsweise Kunden anzubinden. Wenn du zum Beispiel Infrastruktur. Der Punkt ist, wo Infrastruktur hingelegt werden muss, beispielsweise ins Dorf, wo noch keine DSL-Leitung existieren. Dort sind die Investitionskosten tatsächlich sehr hoch, um dieses Dorf ans Internet anzuschließen. Aber wenn die Infrastruktur einmal da ist, dann ist die jetzt noch lange nicht ausgelastet. Die sind dann irgendwie, die idlen bei irgendwie 6% oder sowas. Und das heißt mit anderen Worten, es gibt unglaublich viel Platz nach oben, ohne dass ein einziger Cent ausgegeben werden müsste.
Naja, ich meine, andere Netze muss die Telekom auch für Traffic bezahlen. Das kostet sie auch echtes Geld. Aber
nee, da gab es die Argumentation, dass die Telekom fast überall Peering macht. Das heißt also,
du nimmst meinen Traffic, dafür kriege ich deinen Traffic.
Und wir zahlen uns einfach gar nichts, es bleibt kostenneutral. Und wenn überhaupt, nimmt sie durch Peering ein. Dass die kleinen Provider zahlen an die Telekom. Aber die Telekom ist groß genug, dass sie nirgendwo für Peering Geld bezahlt.
Naja, wenn sie natürlich, egal, also was auf jeden Fall, wenn der Traffic begrenzt ist, dann wäre er es höchstens zeitlich. Also es gibt natürlich Peakzeiten, zu denen Netz knapp wird.
Ja.
Das erlebt man besonders, wenn man irgendwie von Kabel Deutschland oder sowas Kunde ist, weil die haben ja so gerne so in den Abendstunden, wenn alle zu Hause sind und alle sich ihren Film runterladen, dann wird bei denen echt die Kapazität knapp, aber das ist auch kein rund um die Uhr Zustand, sondern es sind dann halt so eher Peaks. Also die würden dann vielleicht, also die drosseln dann den Traffic zu einer bestimmten Zeit. Das macht dann vielleicht noch irgendwie sowas wie Sinn, wenn die Telekom in ihren Backbones gerade total überlastet ist, dass man dann halt sagt, okay, 20 Uhr, sorry, da geht halt nicht mehr drüber, ist vorbei. Aber so dieses, wir drosseln einfach pauschal rund um die Uhr, ist technisch jetzt nicht wirklich gut erklärbar. Das Zweite ist, dass ihr Argument ist ja immer, der Traffic explodiert ja, der wächst ja exponentiell.
Mhm.
Und darum, ja, und wer soll das bezahlen? Kann man natürlich auch mal sagen, Moment mal, aber die Traffic-Kosten, die brechen auch genauso zusammen. Also das, was heute ein Gigabyte Traffic kostet, das ist kein Tausendstel von dem, was es noch vor 5 Jahren gekostet hat oder vor 10 Jahren. Also das bricht tatsächlich einfach. Ja, hier meint jemand, dass man mit Kabel-Internet ist ein anderes System, mit VDSL hat man das Problem fast nie, das stimmt. Nicht auf deiner Endleitung sozusagen, sondern aber irgendwo könnte es theoretisch auftreten, das Problem.
Ja.
Ist kein Problem, was man nicht lösen könnte, wenn man wollte.
Das sind dann eher so Flaschenhälse, die dann halt temporär mal auftreten.
Das finde ich, zum Zweiten finde ich die Argumentation, also ich weiß nicht, ob du diese Beispielrechnung der Telekom gesehen hast, so wie viel, nee. Du kannst ja so, also mit 75 Gigabyte, das ist ja wirklich nicht so wenig, da kann man sich HD-Filme im Monat runterladen und 10 SD-Filme 2016, wollt ihr den Leuten noch zumuten?
Ja, Leute, pass mal auf, ich habe das auch mal ausgerechnet. Und zwar kann man nämlich mit diesen 75 Gigabyte, kann man nämlich über 15 Millionen ausgedruckte Seiten Papier
machen. Wie viele Tweets man davon runterladen kann?
Das heißt mit anderen Worten, so viel könnt ihr in einem Monat gar nicht lesen. Hört auf, euch zu beschweren.
Ja.
So viel kann man gar nicht lesen, ja? 15 Millionen Seiten, Schreibmaschinenseiten, das vergesst es.
Nein, also an dieser Presseerklärung finde ich zwei Dinge bemerkenswert. Nämlich zum einen, dass sie im Idealfall, also sie sagen ja irgendwie so, ja, die meisten unserer Kunden verbrauchen eh nicht mehr als 20, 30 Gigabyte. Auch da wieder, okay, die meisten eurer Kunden verbrauchen nicht mehr als 20, 30 Gigabyte. Beim Doppelten wollt ihr so schon, also wenn du einfach nur doppelt so viel verbrauchst, sollst du schon gekappt werden. Okay. Das ist ja also nicht irgendwie so wie bisher mal, da gibt's so ein paar Megaliter, die saugen uns die ganze Zeit die Leitung.
Der Durchschnitt ist total unaussagekräftig.
Total.
Weil es gibt dann halt auch 1000 Leute, die nicht mal wissen, dass sie einen DSL-Anschluss haben.
Ja, natürlich, die jetzt so langsam ihre Voice-over-IP-Anschlüsse aufgedrückt kriegen und da ein DSL dabei ist und die das gar nicht mal wissen.
Nee.
Also 20, 30 Gigabyte ist wirklich nichts. Also der Durchschnitt ist wahrscheinlich noch total niedrig. Zum Zweiten, selbst wenn der Durchschnitt nicht niedrig wäre, einfach nur, weil du doppelt so viel, es ist genauso, als ob du zum All-You-Can-Eat gehst und du sagst, ja, All-You-Can-Eat und Und der Durchschnitt nimmt sich einen Teller und du wirst rausgeschmissen, weil du Sau, du hast das total ausgenutzt, du hast zwei Teller gegessen.
Ja.
Also wenn man 10 Teller isst, finde ich, okay, dann könnte man vielleicht mal langsam argumentieren, so, ja, okay, dann macht das All-You-Can-Eat-Prinzip kaputt, aber wenn man doppelt so viel, das muss der Teil der Kalkulation sein, wenn man es als Flatrate bezeichnet. Sie gehen auch von Zahlen aus, diese Argumentation ist ja, heute verbrauchen unsere Kunden nicht mehr als 20, 30 Gigabyte. Gleichzeitig sagen sie aber, dass der Traffic exponentiell wächst, was ja auch stimmt. Nehmen wir mal an, der verdoppelt sich so etwa alle 18 Monate, so Moore's Law. Das heißt, bis 2016 ist jeder immer, auch der Durchschnittsuser, über diesen 20 bis 30 Gigabyte.
Ja.
Weil bis dahin hast du mehr als eine Verdoppelung. Das dritte, was mir daran aufgefallen ist.
Man will diese Verdopplung ja auch. Man will doch Cloud-Dienste. Das ist doch der Witz. Wir haben doch jetzt irgendwie, wir reden seit fünf Jahren von der Cloud und dass
ja,
die
ja,
jetzt kommt. Und,
klar,
und,
natürlich.
Und jetzt kommen die an mit einer Drosselung. Das ist
so. Ich habe zum Beispiel, ich habe mein Backup bei Amazon S3.
Ja.
Das sind ungefähr 100 Gigabyte. Lass jetzt meine Platte sterben. Dann muss ich mein Backup runterladen wieder. Dann
Telekom kommt bestimmt mit einem Backup Pro Tarif, wo du dann dein Backup auf Telekom Servern speichern
per
kannst.
Per FTP und
genau.
Und fast und sogar so ein bisschen geschützt.
Genau.
Und, Passwort. Alle User haben dasselbe Passwort, außer du zahlst nochmal 10 Euro mehr.
Genau, irgendwie sowas.
Genau, das ist ja so. Und das Dritte, was sie halt tun, in ihrer kleinen lustigen Beispielrechnung mit wie viel HD-Video, mit wie viel SD-Video und so weiter und so fort, ein Dienst, den die Telekom lustigerweise anbietet, haben sie da total vergessen. Und zwar, wie lange kann man denn eigentlich mit so 75 Gigabyte Fernsehen HD, das, was das Produkt der Telekom ist. Und ich glaube, da kommt sowas raus im Bereich von, naja, 4 Abende lang.
Mhm.
Und das ist halt das, was komplett nämlich außen vor gelassen wird. Es wird nämlich, genau darum geht's ja der Telekom,
du sollst nur gefälligst nur Fernsehen, wenn du über die Telekom mit dem
Telekom
parierst.
Genau. Sie bremsen halt das Angebot der Konkurrenz einfach gnadenlos aus. Und das ist massiv unredlich. Und sie werden es trotzdem probieren.
Das ist der Punkt. Das verstehen dann die Leute nicht. Dass diese ganze Drosselung hat nichts damit zu tun, dass sie halt an euch mehr Geld verdienen wollen. Ihr interessiert die gar nicht. Das ist ja das, was Max auch sagt. Also, dass ihr auch nicht mal die Möglichkeit habt, mehr Geld auszugeben, um das wahrscheinlich, also das ist bei den meisten Mobilgeschichten so, ihr bekommt nicht mal die Möglichkeit, mehr Kontingent zu bekommen. Euer Geld wollt ihr gar nicht. Die wollen eine ganz andere Geschäftsmodelle aufbauen, die wollen ganz andere Dinge machen und bei denen sie sich glauben, viel, viel mehr Geld verdienen zu können.
Genau, wo man sich
und deswegen müsst ihr jetzt alle dran glauben. Und es geht, und bei diesen Geschäftsmodellen geht es um nichts anderes als den Traum, den feuchten Traum aller Telekom-Manager bisher, die Netzneutralität endgültig auszuhebeln. Und der Hebel dafür ist die Drosselung. Das hätten wir auch eigentlich nie gedacht, seitdem wir über Netzneutralität kommen, reden, dass es so funktioniert.
Dass es dann so funktioniert, das stimmt. Und da haben sie jetzt ja auch ein bisschen rumgetrickst. Jetzt finde ich auch ganz, wir sind ja voll pro Netzneutralität, aber das ist ja ein Managed Service, den wir da haben. Das hat ja nichts mit dem Internet zu tun. Also sie haben sich einfach einen neuen Namen dafür ausgedacht, sozusagen für ihr Prioritizing, und damit war es dann.
Ja, also das fand ich ganz interessant. Also es gibt da ja einige Leute, die so argumentieren, und zwar nicht nur irgendwie von der Telekom, sondern auch von unserer Seite, dass sie sagen so, ja, dieses Entertain ist schon nicht irgendwie normal Internet. Und das stimmt auch.
Es läuft über dieselbe Leitung.
Es läuft über dieselbe Leitung, beziehungsweise es läuft über dieselbe letzte Meile eigentlich nur. Weil wohl, glaube ich, tatsächlich bis zum lokalen Switch
wird das nochmal separat eingespeist.
Okay. Das ist halt sozusagen eine Direktverbindung von der Telekom. Und läuft dann halt nur sozusagen halt zwar aus der gleichen Dose raus, aber es funktioniert, es umgeht praktisch schon das Internet auch sozusagen physikalisch.
Ernsthaft? Das glaube ich nicht. Ich nehme an, dass es einfach nur priorisiert ist auf denselben Leitungen.
Also es wurde mir so erklärt.
Okay.
Und jedenfalls
und
natürlich mit einer ganz anderen Technologie, also nicht mit TCP/IP, sondern Multicast und so weiter und so fort. Und aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass diese ganzen technischen Definitionen uns relativ schnell vor eine Wand fahren lassen, wenn wir so anfangen zu argumentieren. Denn man muss halt sehen, das, was die Telekom dort anbietet mit Entertain, ist definitiv, und das ist, glaube ich, keine Frage, im Wettbewerb zu anderen Diensten, die man über das Internet beziehen kann.
Genau.
Und da gibt es nämlich auch zum Beispiel Video-on-Demand-Dienste. Videoload ist zum Beispiel im Paket drin. Hast du es mal benutzt eigentlich?
Also ich habe ja jetzt so ein Entertain-Box. Mhm, das
genau.
ist, äh, es ist schmerzerregend.
Ja, ne?
Also was
also die spannende Frage ist, also das gehört nämlich auf jeden Fall mit zum Paketumfang, das ist Videoload, also auch ein Video-on-Demand-Dienst, also nicht nur Streaming, sondern auch Video-on-Demand. Und das steht natürlich komplett in jeglicher Konkurrenz zu Watchever und zu iTunes und zu Amazon und so weiter und so fort. Das heißt mit anderen Worten, du wirst einfach die anderen Dienste weglassen, weil du für die irgendwie Traffic-Kosten hast, die auf dein Kontingent gehen, und du wirst dann nur noch Videoload benutzen. Und du wirst...
Ja, im Zweifelsfall weißt du es ja nicht. Im Zweifelsfall guckst du regelmäßig über iTunes irgendwelche Filme und du weißt nicht, was deine 75 Gigabyte sind. Und irgendwann stellst du fest, Moment mal, jetzt ist der ganze Dreck aber ganz furchtbar. Es ruckelt ja die ganze Zeit über. Was ist denn das für ein Müll? Gehe ich doch lieber zur Telekom. Die wissen
und schon, auch IPTV tun. Gibt es ja freie Anbieter, beispielsweise Tattoo oder sowas, ja. Die stehen auch in Konkurrenz zu dieser Geschichte. Und es macht absolut keinen Sinn damit. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Gibt's massenhaft Anbieter, die in der Konkurrenz zur Telekom stehen?
Genau. Und es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie nach irgendwie übertragungstechnischen Details da die Unterscheidung zu machen. Sondern da muss man dann sagen, nein, die Telekom ist nimmt halt bestimmte Dienste einfach aus von dieser Rechnung und schiebt sich damit selbst oder ihren Partnern einen Vorteil zu. Und das ist eine Verletzung der Netzneutralität. Und wenn wir es anders definieren, kommen wir in Teufels Küche, denn dann kommt die Telekom mit einem selbstingenierten FNORD-IP-Protokoll und schon ist das ganze Internet schon wieder nicht mehr relevant.
Ich würde es übrigens sogar umdrehen. Ich würde sagen, Netzneutralität müsste auch beinhalten, dass Drittanbieter die Möglichkeit haben, den gleichen Zugang zum Telekom-Netzwerk jetzt oder eben zum Anbieter, zum Netzwerk eines Providers haben, zu haben, wie die Telekom hat, um ihnen so ein Entertainment-Netz aufbauen zu müssen. Also, dass du nicht einfach nur so, da hinten ist mein Server und ich da, sondern dass du sagen kannst, wenn du dafür die Kraft hast und die Power, dass du sagen kannst, okay, ich möchte jetzt bei jedem D-Slam oder wo auch immer meinen eigenen kleinen Server stehen haben, da musst du natürlich Geld dafür an die Telekom zahlen, irgendwelche Miete, das sollte von der Telekom festgelegt werden. Also nicht nur, dass du die dumme Leitung mieten kannst, sondern dass du auch die Möglichkeit hast, solche Fernsehangebote einzuspeisen und solche Massendaten vernünftig aufzubauen. Dass Akamai das machen kann, dass die das dann irgendwie an die Dritten verkaufen können. Dass man unabhängige Fernsehangebote auf die Beine stellen kann. Dass man zum Beispiel, ich meine, dieses Entertain einmal, also es ist wirklich schlimm. Ich habe das gekauft, weil Diana guckt ja hin und wieder mal ihre Serien da. Also im Wesentlichen eine Serie. Und wir haben das jetzt seit einem Monat, wir haben es noch nicht einmal genutzt. Und dafür zahle ich jetzt irgendwie 10 Euro im Monat. Und wäre doch viel besser, wenn ich das nur für die zwei Sendungen hätte und das vernünftig funktioniert und das vielleicht dann auch live funktioniert und dann meinetwegen noch zur Fußball-WM kann man ja nochmal irgendwie 15 Euro hinlegen oder 20 Euro hinlegen, um nur die WM zu gucken oder sowas. Das wäre ja alles. Und das ist halt, das wäre gut, wenn das irgendwie, wenn man die Telekom, also wenn die Netzneutralität, wenn sie dann definiert wird, so weit definiert wird, dass auch da die Telekommunikationsanbieter rein müssen. Ansonsten halte ich das so dieses Ganze, ja, aber die Telekom bietet ja auch Telefonie an. Moment mal, das ist nur noch eine Übergangsphase. Das kommt aus dieser Zweiadrigkeit, genau. dass sie früher mal Telekommunikationsanbieter waren und jetzt sind sie Internetanbieter und bieten nebenbei noch, also der Wandel hat ja quasi schon stattgefunden, bieten nebenbei noch Telefon.
Das ist halt historisch bedingt eigentlich.
Genau, dass man das und das wird aussterben. Trennt. Und das muss man, und da muss man im Zweifelsfall, wenn nichts anderes hilft, muss man der Telekom schlicht und ergreifend verbieten, so eine Dienste anzubieten, dann dürfen die halt nur eine Dump-Pipe sein.
Ja.
Und das halte ich für zwingend notwendig.
Also
ich bin gespannt, ob es klappt. Also ich war sehr, sehr pessimistisch. Dann habe ich dieser offene Brief von Rösler an die Telekom, der ist sicherlich sehr lächerlich, aber immerhin hat auch eine schwarz-gelbe Koalition verstanden, dass das offensichtlich ein Thema ist, was interessant ist und was eine gewisse Relevanz hat. Ansonsten wäre es nicht zu so einer schnellen Reaktion gekommen.
Ja. Also es gibt ja diesen Blogpost von Fefe, wo er übrigens auch argumentiert, es wäre keine Netzneutralitätsverletzung, das Entertain-Paket. Unter anderem sagt er dann auch, wir sollten uns zurückhalten damit, hier von Netzneutralität jetzt anzufangen, weil das momentan nicht das Issue ist. Ich würde sagen, also erstens, ich bin da absolut anderer Meinung. Ich glaube, das ist jetzt hier der absolute Verteidigungsfall der Netzneutralität. Das ist momentan, wir sind jetzt ist der Punkt, wo wir um Netzneutralität kämpfen müssen. Wenn das Ding durchkommt, dann ist die Netzneutralität nichts mehr. Wenn das Ding durchkommt, dann haben wir verloren.
Ja.
Dann gibt es keine Netzneutralität und wird es in Deutschland auch nicht geben. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt, genau dafür zu kämpfen, und jeder andere Punkt ist vorbei, und ich glaube, das spürt das Netz auch, und ich bin relativ erstaunt auch von der relativ großen Resonanz, die sich gebildet hat. Dennoch würde ich fast sagen, dass Fefe strategisch recht hat, dass man in dieser Phase vielleicht noch nicht anfangen soll, irgendwie allen Leuten mit Netzneutralität zu kommen, sondern die Skandalisierung über den gedrosselten Netzzugang, der ist an sich schon relativ groß,
ja,
denen erstmal diese Traktion zu nutzen, weil das versteht halt auch der normale Bürger auf der Straße, dass das scheiße ist.
Das ist ja auch das, worüber im Augenblick die Argumentation verstärkt läuft.
Genau.
Also die ganzen YouTube-Videos, die laufen ja nicht darüber, dann kommt Anbieter X und er muss dann mehr an die... Das machen sie ja nicht, sondern es ist ja schon sehr stark und es ist auch der richtige Hebel, die wollen meinen Traffic drosseln. Also entweder interessiert sie... Das ist halt die große Befürchtung, die ich habe. Das ist halt, ich habe da neulich auch in einer Zeit ein deprimierendes einen Artikel drüber gelesen, dass wir innerhalb von 3 oder 4 Jahren werden über die Hälfte aller Wähler werden 60 sein, über 60. Also das ist so, dass wir sozusagen...
Ein Zeitartikel?
Ja.
Na, den Beding können wir auch nochmal sprechen, das ist voll interessant, ja.
Genau. Und dass wir einfach unglaublich viele Wähler in diesem Land haben, die sagen, Internet geht doch weg, und also dass das nicht für die Politik relevant ist. Ich glaube, die Auswirkungen davon merkt man schon durchaus, dass an der Wichtigkeit, die das Netz hier in diesem Land hat. Und nicht nur da, aber auch da. Und aber ja, wenn man irgendeinen Hebel in der Hand hat, dann ist es der zu sagen, erstmal über den Traffic, das verstehen die Leute. Das ist dieses,
Und das tut denen auch ganz direkt weh einfach. Die wissen dann einfach, oh scheiße, irgendwie, bisher war ich da relativ frei und jetzt musst du mir keinen Kopf machen, jetzt muss ich mir einen Kopf machen.
Ja.
Das ist ja schon, selbst wenn man in seiner Nutzung immer unter 75 Gigabyte bleibt, ja, man weiß es ja meistens gar nicht.
Ja,
das ist eigentlich auch die beste Waffe. Die meisten Leute da draußen wissen gar nicht, wie viel Traffic sie benutzen.
Und selbst wenn es wenig ist, es wird bis 2016, in 3 Jahren, wenn die Telekom das einführt, wird es deutlich mehr Traffic sein, den ihr über das Netz verursacht.
Eigentlich nicht. Also wenn sie es gedrosselt halten, dann wird es uns halt einfach die Kehle zuschnüren und wir werden halt mit dem wenig auskommen müssen.
So. Nein, aber wenn es dann kommt, ihr werdet reinrennen. Ihr werdet alle, auch eure Eltern werden in diese Falle reinrennen, weil auch die werden im Jahr 2016, und ihr werdet mehr Geräte haben, wie sieht's jetzt aus? Wir haben einen Laptop, wir haben vielleicht noch ein Smartphone, das braucht schon alles eine Menge Traffic, dann habt ihr vielleicht noch ein iPad, macht vielleicht ein Cloud-Backup, habt vielleicht noch eure Videosammlung weggeschmissen und guckt das über das, nur noch übers Netz, dann habt ihr automatisch wesentlich mehr Traffic.
Ja.
Nicht, weil ihr die ganze Zeit BitTorrent macht und weiß der Teufel was für ein Dreck, sondern einfach hochlegale Sachen, weil ihr diese legalen Angebote, die jetzt gerade geschaffen werden, die alle sich in der Wolke abspielt, wo euch ja auch Netzpolitik.org immer von ab und nein und man darf doch nicht und diese Cloud-Dienste, das ist doch, und da ihr habt gar keine Rechte und so. Aber wenn ihr die nutzt, diese sozusagen, dann werdet ihr genau in die Falle tappen.
Ja, genau. Ja, Christopher Lauer hatte ja auch aufgerufen mit einem dann doch recht populistischen
Artikel,
die Telekom zu enteignen.
Ja.
Ist natürlich recht populistisch, und man müsste wahrscheinlich aus der EU austreten, das Grundgesetz ändern und internationale Verträge kündigen, damit man einfach die Telekom enteignen kann. Aber
die brauchst du ja nicht zu enteignen. Also ich meine, was heißt enteignen?
Ja, also aber teilweise könnte man, ich habe schon teilweise Verständnis für die Forderung, wenn es zum Beispiel darum geht, tatsächlich die Netzinfrastruktur der Telekom wegzunehmen und die irgendwie anders zu bewirtschaften.
Also wir haben, es gibt die Aussage, dass das Netz wichtiger sei als der Stromanschluss. Und diese Aussage stammt nicht von mir, sondern die stammt von Peter Altmaier, einem CDU-Politiker, wie ihr vielleicht wisst. Der hat das irgendwann mal argumentiert und der war damals sehr stolz darauf, dass er gesagt hat, die meisten sagen, ohne Strom habe ich doch auch gar kein Netz, also ist doch Strom automatisch wichtiger. Und sein Argument war, Strom kann ich mir mit einem Generator im Zweifelsfall selber machen, Internet nicht.
Oder ich habe einen Akku.
Genau, oder ich habe einen Akku. Aber Internet kann ich mir nicht selber machen.
Mhm.
Und also Peter Altmaier, CDU, hat gesagt, Internet ist wichtiger als Strom zu haben.
Aber jetzt ist er Bundesumweltminister.
Jetzt ist er Bundesumweltminister und Strom ist ihm auch nicht mehr so wichtig. Doch, aber...
Er muss jetzt erst einmal irgendwie diesen Atommüll irgendwo hinkriegen.
Genau, aber was ich sagen will, ist, Internet ist eine zentrale Infrastruktur in diesem Land. Das ist sowas wie es Telefon, also wie Stromnetz, wie Wasserversorgung, wie Abwasserentsorgung, Gas, dergleichen
mehr. Ja.
So. Und
und es ist nicht knapp und lasst es euch nicht einreden, dass das ein knappes Gut sei.
Knapp ist es sowieso nicht, ja. Aber und so eine Infrastruktur.
Das war übrigens ein sehr geiler Artikel von, hast du den Postillon gelesen?
Ach so, das ist
Peak Internet.
Peak Internet, dass das alles verbraucht ist, ja.
Genau. Und das ist halt die Vorkommen in Deutschland sind schon fast verbraucht und sie müssen jetzt irgendwie teuer importiert werden und deswegen
lass mich mal
ist
kurz,
der auf Barrel, ja.
Lass mich mal kurz, was ich kurz sagen wollte. Und, und das Internet ist eine wichtige Infrastruktur und dieses, dass wir unsere Infrastruktur plötzlich in private Hand geben, das ist ein relativ neues Phänomen. Also, ich meine, und das ist auch nicht unumstritten. Also, die Wasserversorgung wird hier gerade in Berlin wieder zurückgekauft, weil sich das als bizarrer Irrtum erwiesen hat, das zu privatisieren. Es gibt hier von wegen, da müsste man, um die Telekom zu verstaatlichen, müsste man aus der EU austreten. Hier NBW ist gerade, also ich meine, Oettinger ist ja im Nachhinein über diesen Skandal gestolpert, dass er NBW unter, dass er bei der Verstaatlichung von NBW zu viel gezahlt hat in Baden-Württemberg. Also, dass so eine Infrastruktur in staatlicher Hand ist, ist absolut gang und gäbe. Die Autobahnen sind zum größten Teil zum Glück nach wie vor in staatlicher Hand. Und das funktioniert auch. Das ist auch, der Staat ist nicht in allem automatisch schlecht, was er macht. Das ist ein Irrtum.
Und in den USA kenne ich das halt, es ist halt, da muss man dann, wenn man auf den Highway fährt, dann muss man erstmal am Kassenhäuschen vorbei. Und allein das ist schon sowas von nervig, dass man dann irgendwie erstmal irgendwie im Stau steht, um dann im Kassenhäuschen sein Entgelt zu entrichten.
Naja, hier haben wir die Maut. Das ist ein bisschen bequemer und nur für Lkw-Fahrer, aber im
genau.
Business ist es das Gleiche.
Ja, aber das finde ich allein schon deswegen besser. Aber gut. Ich bin da relativ agnostisch, was diese Geschichte angeht. Ich glaube, es gibt durchaus Momente oder sagen wir mal Entwicklungsphasen, ja, wo es sinnvoll ist, einen freien Markt zu haben von Telekommunikation. Ich glaube beispielsweise bei der Postprivatisierung damals, es war ein guter Schritt. Zu dem Zeitpunkt war es ein guter Schritt und man muss auch sagen, dass sich alles schlagartig verbessert hat, nachdem die Post privatisiert wurde, die Telekom gegründet und halt Konkurrenz hatte. Das war ein riesengroßer Schritt und das wurde wirklich alles besser und die Flatrate ist ein Produkt dieser Entwicklung gewesen. Das muss man dazu sagen. Die Flatrate ist ein Produkt des Marktgeschehens in dem Kommunikationsmarkt gewesen und war eine gute Innovation. Ich glaube, wir sind jetzt aber in einer Marktphase oder in einer Entwicklungsphase der Infrastruktur angelangt, wo es jetzt wieder weniger Sinn macht, dass man das verschieden macht. Weil es gibt halt wenig Diversifizierungskriterien, ja. Alle sind mehr oder weniger auf dem gleichen Stand, alle geben sozusagen das Gleiche ab. Was ist völlig egal, ob dann Bit jetzt Magenta ist oder Blau. Das interessiert ja den Kunden im Endeffekt nicht. Sie haben keine Diversitätskriterien untereinander und müssten eigentlich, genau wie du sagst, eigentlich dumme Infrastruktur sein, ja. Dumme Leitungsgewisse. Und da braucht man eigentlich keinen Markt mehr. Da macht es keinen Sinn mehr, einen Markt zu haben.
Ich bin ja sowieso, was Markt angeht, also so dieses, der Markt regelt alles, das ist so ein Satz, dem ich nicht im Ansatz vertraue. Der Markt
Der Markt ist ein Tool, der manchmal gut funktioniert und manchmal nicht.
Naja, er funktioniert in Bereichen gut. Also ich habe so mal drüber nachgedacht, in welchen Bereichen funktioniert er gut. Ein Bereich, in dem er gut funktioniert, ist, dir Produkte zur Verfügung zu stellen, von denen du glaubst, dass du sie brauchen würdest. Also so und das zu einem immer kleineren Preis. Ich krieg immer jedes Jahr einen größeren Fernseher für kleineres Geld. Ich krieg jedes Jahr ein größeres Auto für immer kleineres Geld. Ob das gut für mich ist, ist eine ganz andere Sache. Also der Markt stellt mir nicht automatisch das zur Verfügung, was mir glücklich macht, sondern er stellt mir irgendwas zur Verfügung, von dem ich glaube, dass ich es habe. Und es gibt Bereiche, so wenn der Markt einfach nicht groß genug ist oder sowas, dann bricht er plötzlich komplett zusammen. Und das ist Das sieht man zum Beispiel eben in Deutschland auf dem platten Land, wo es nach wie vor mit dem DSL schwach ist und so weiter. Da hat der Markt einfach noch nie funktioniert.
Da gibt es ihn einfach nicht.
Ne? Da gibt es ihn einfach nicht. Ja. Das ist der einzige.
Und wenn dann überhaupt dort gelegt wird, dann ja eh nur Telekom, weil alles andere.
Wenn man diese Kabel schon schmeißt, dann könnte man es auch einen staatlichen Dienstleister schmeißen lassen und dann zahlen das halt alle.
Also das wichtigste Tool für den Markt als wichtigsten Tool sehe ich halt an als Innovationsgenerator. Also dort, wo halt zum Beispiel Produkte noch relativ frisch sind und noch gar nicht so richtig klar ist, wo die Reise hingeht. Mhm. Dort ist der Markt am besten, um halt herauszugucken, was ist das beste Produkt, was nehmen die Leute am besten an, welche Preisstruktur ist am interessantesten. Und irgendwann kommt dann aber sozusagen dieses Produkt in eine Produktreife, in der dann nicht mehr wirklich viel Diversifizierung klar ist. Und der Markt des Internets ist genau dort. Ja? Alle wissen genau, was sie haben wollen. Sie wollen halt irgendwie Breitband-Internet und da gibt es dann halt irgendwie möglichst breitbandig halt, ne? Aber im Endeffekt kriegen sie halt alle die gleichen Daten. Und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was machen, dass du irgendwie hier einen besseren Service hast, dort einen weniger guten. Aber im Endeffekt ist es alles dasselbe Produkt und da macht eigentlich der Markt, kann da eigentlich keine wirklichen großen Innovationsschübe
mehr bringen. Es wird noch viel schlimmer. Und zwar, ich habe einen Artikel über Lebensmittel gelesen, wie eigentlich so mit Lebensmitteln umgegangen wird, was wir so den ganzen Tag über essen. Und ich glaube, daran kann man es ganz gut versinnbildlichen. Also da ist der Markt, vielleicht irgendwann so dieser Kapitalismus hat dazu geführt, dass wir von einer Gesellschaft, bei der Lebensmittel durchaus eine Mangelware waren, zumindest in unserer Gesellschaft hier, hin zu einem Markt gekommen ist, dass jeder jederzeit Zugang zu Essen hat und dass wir eine Generation von Menschen sind, die noch nie ernsthaft Hunger haben. Das ist eine unglaubliche Leistung. Das muss man so auch mal einfach stehen lassen. Das Problem ist aber, irgendwann sind alle Mägen gefüllt.
Viva Kapitalismus, ja?
Irgendwann sind alle Mägen gefüllt. Der Punkt ist bei uns lange Zeit erreicht. Der Markt, aber du hast diese Produzenten von Lebensmitteln und die müssen halt
ein Lebensmittel war noch nie einfach nur Magen füllen. Also noch zu keiner Zeit. Jemals.
Naja, aber dann fängst du an, die Leute haben einen gewissen Bedarf an Lebensmitteln und das soll lecker sein und weiß der Teufel was, ohne gar keine Frage. Aber du hast halt irgendwann das Problem, dass die Leute essen genug. Die Leute essen jetzt genug und sie brauchen nicht mehr zu essen. Du hast aber trotzdem hier noch leckeren Schinken rumliegen und leckere.
Da fällt mir Anatol Stefanovic ein, der twitterte, wenn sie denn kein Internet haben, dann sollen sie doch Kuchen essen.
Jetzt lass mich mal. So. Dann haben die halt diese Situation, dass dann sind die Mägen gefüllt, aber sie haben halt immer noch die Produkte. Das heißt, die müssen dir anfangen, mehr zu verkaufen, als gut für dich ist. Das heißt, obwohl du eigentlich satt bist, müssen sie dir mehr verkaufen, weil ansonsten können sie nicht weiter wachsen.
Also willst du das jetzt wirklich in mengenmäßig irgendwie jetzt...
Wie auch immer du das definierst, ob du es in Umsatz definierst, ob du es in Zuckermenge definierst. Also sie wollen Lebensmittel möglichst billig produzieren und sie wollen möglichst viel von diesen billig produzierten Lebensmitteln verkaufen, mengenmäßig. Ja, selbstverständlich. Und das führt dann dazu, dass wir so eine Probleme haben wie Übergewicht, wie diese Probleme.
Oh, Max, sorry, das ist jetzt wirklich ein bisschen hanebüchen.
Was ist da hanebüchen,
bitte? Weil das Problem ist ja noch nicht irgendwie, dass die Leute fett werden, weil sie zu viel essen, sondern weil sie das falsche Zeug essen, weil sie halt sich irgendwie
und weil sie zu viel essen,
weil sie sich irgendwie, ja, natürlich essen sie auch zu viel, aber das ist, sieh mal, dieser ganze Lebensmittelmarkt, der ist doch so unglaublich diversifiziert. Du kannst ja nicht irgendwie einen Sellerie mit einem Steak vergleichen,
ja, aber
mit einem
Burger. Es geht darum, möglichst viele Lebensmittel zu verkaufen.
Ja, aber Lebensmittel, als wäre es ein Produkt, aber Lebensmittel sind Millionen von Produkten.
Ja, und?
Es sind Millionen unterschiedliche Produkte, die alle unterschiedliche Märkte sind, die unterschiedliche Verbraucher haben. Das ist ja nicht irgendwie so, du hast irgendwie eine Menge von Menschen, die haben ein großes Loch in ihrem Magen und dann musst du halt da irgendwas reintun. So funktioniert das ja nicht.
Na doch, bis zu einem gewissen Grad funktioniert das so. Und du hast halt dieses Problem, dass zum Beispiel die Leute können halt so und so viel Cola pro Tag trinken und das ist dann auch okay für sie, das ist dann auch nicht schlimm für sie. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Coca-Cola steckt in dieser Situation relativ regelmäßig. Entweder man öffnet neue Märkte, also man verkauft, man, man probiert, Produkte zu verkaufen an Leute, die bisher noch keine Cola gekauft haben, die sagen, nee, das ist mir zu süßlicher Kram oder ist mir zu ungesund oder weiß der Teufel was, die das nicht trinken. Oder du verkaufst einfach an die Leute, die jetzt schon Coca-Cola trinken, verkaufst du einfach mehr Coca-Cola. Jemanden, der jetzt schon was kauft, mehr zu verkaufen, ist deutlich billiger, rein vom Marketing her, als einen komplett neuen Kunden zu gewinnen. Also machen sie exakt das. Coca-Cola konzentriert sich in erster Linie auf die Leute, die jetzt schon ihre Produkte kaufen und eigentlich schon jetzt davon zu viel trinken. Und sie konzentrieren sich auf diesen Markt und probieren ihn zu überzeugen, noch mehr davon zu trinken.
Das also ich sehe das sehr anders.
Das ist das, was ich wirklich jetzt in einem sehr langen Artikel zu dem Thema, der dazu ausführlich recherchiert habe, gelesen habe. Der hat mit Leuten von Coca-Cola gesprochen und es geht genau darum. Es geht darum, den Leuten, die sowieso schon trinken, zu sagen, hey, trink doch noch eine zweite Cola.
Ich meine, wie viele Leute kennst du, die noch nie Coca-Cola getrunken haben?
Na, was heißt nie Coca-Cola? Wie viele Leute kenne ich, die keine Coca-Cola trinken?
Ja, also nicht keine.
Prinzipiell nicht.
Oder, also ich meine, reden wir von Leuten, die keine Coca-Cola trinken? Gibt es die?
Ich trinke zum Beispiel sehr selten Coca-Cola.
Ja, ich auch, ne? Und ja. Weißt du warum? Nicht, weil du irgendwie sagst, ich trinke wenig Coca-Cola, weil Coca-Cola irgendwie, ich brauche nur so und so viel Coca-Cola-Einheiten pro Tag, sondern ganz einfach, weil du halt aus einem riesengroßen Sortiment unterschiedliche Getränke benutzt. Und dann trinkst du halt mal eine Cola und dann trinkst du halt mal irgendwie einen Spritz, dann trinkst du halt mal ein Bier, dann trinkst du halt mal einen anderen Softdrink oder eine Club Mate.
Nee, der Grund, warum ich keine Coca-Cola trinke, ist, weil es Zuckerwasser ist und weil es Fett macht und weil es...
Das gilt für die fast alle anderen Getränke, Softdrinks
ja,
auch.
Ja, ich trinke darum, aus dem Grund trinke ich quasi oder sehr, sehr wenig Softdrinks.
Okay, gut. Aber es ist jedenfalls nicht, dass du jetzt irgendwie weil du zu wenig Marketingkampagne hattest, zu wenig Cola trinkst oder
so. Na doch, wenn also genau das sage ich ja. Weil es so teuer wäre, mich zu überzeugen davon, doch Coca-Cola zu trinken, weil es so unglaublich viel Geld kosten würde sie und die Chancen darauf so unglaublich gering wären, sagen sie, es ist billiger, jemanden, der jetzt schon bereitwillig Coca-Cola trinkt, einfach mehr Coca-Cola zu verkaufen.
Aber ich meine, haben die Stammkunden, die jetzt die ganze Zeit nur irgendwie, den ganzen Tag nur Coca-Cola trinken?
Ja, genau die haben sie. Es gibt, und zwar, das sind einfach Bevölkerungsgruppen. Das lässt sich statistisch relativ leicht ermitteln. Es ist, je weniger du verdienst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überproportional viel Coca-Cola-Produkte trinkst, etc. pp. Und das sind halt Gruppen, also und auf die zielen sie dann. Also sie gehen zum Beispiel in irgendwelchen dritte Weltstaaten probieren die ihre Produkte gezielt an die Leute in den Slums zu verkaufen. Das ist die Zielgruppe von Coca-Cola. Es ist ein sehr billiges Getränk und dann stellst du es als irgendwas Besonderes dar. Und das ist so die Zielgruppe von Coca-Cola. Also Coca-Cola haben die mal ein leckeres Getränk gehabt, was relativ viele Leute getrunken haben und hatten ein natürliches Wachstum. Und dieses natürliche Wachstum hat irgendwann ein Ende. Irgendwann trinkt einfach jeder, der Interesse an Coca-Cola hat, trinkt Coca-Cola.
Und zwar so viel, wie er will.
Und andere Leute trinken es nicht. Und die einzige Chance, und Coca-Cola ist aber trotzdem in der Situation, ihren Aktionären erzählen zu müssen, dass sie immer mehr Gewinn gemacht haben. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du den Leuten, die jetzt schon eigentlich mehr als genug Coca-Cola trinken, noch mehr Coca-Cola verkaufst.
Und wäre Coca-Cola die Telekom, würden sie jetzt einfach in die dritte Weltslums gehen und die Brunnen vergiften, damit die Leute mehr Coca-Cola trinken?
Warte doch mal kurz. Und bei Lebensmitteln ist das genau das Gleiche. Also ich meine, das ist hier so irgendwie Kellogg's Cornflakes. Also es ist eigentlich bei allen Lebensmitteln so. Sie kämpfen um Marktanteile. Der Markt ist eigentlich schon voll. Das heißt, du kannst entweder anfangen, deinem Konkurrenten Marktanteile wegzunehmen, indem du jetzt statt Schwartau-Marmelade und so und hin und
aber,
her.
Aber glauben die denn das wirklich, dass sie halt sozusagen mit Marketingmaßnahmen die Leute dazu bringen, dass sie mehr essen?
Das tun sie. Und das tun sie natürlich nicht nur durch Marketingmaßnahmen, sondern das tun sie durch Lebensmittel, die dir den Eindruck erwecken, dass du noch Hunger hättest, also die dir ein Hungergefühl machen, obwohl du gar keinen Hunger hast. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, dass wenn du ein Lebensmittel nicht richtig kauen musst. Also es gibt so eine Schleimigkeit quasi, so eine Konsistenz. Und wenn du da was gegessen hast, das schluckst du so schnell runter, du merkst es nicht mehr. Und dann tritt auch kein Sättigungsgefühl ein. Also wird probiert, Lebensmittel in diesem Zustand auszuliefern. Es ist, du machst halt Salz macht durstig, darum machst du irgendwie, darum ist in Coca-Cola auch Salz drin oder in diversen Getränken. Das ist halt Getränke drin. Das ist
auch ein Geschmacksverstärker.
Ist ein Geschmacksverstärker, ja. Wird halt mit unglaublich viel Zucker übertüncht, damit es nicht salzig schmeckt und ist ein Geschmacksverstärker auf deiner Seite, macht aber auf deiner Seite mehr Durst. Also du trinkst dadurch, dass du Cola trinkst, hast du mehr Durst und trinkst dann mehr Cola.
Das ist übrigens der Grund, warum ich keine Cola trinke, weil ich tatsächlich meinen Durst dadurch nicht lösche.
Guter Grund. So, und also fängt sozusagen, und das ist eigentlich, was ich sagen will, nicht nur durch Marketing, auch durch Marketing, die Produzenten von Lebensmitteln oder von Produkten fangen an, weil sie ansonsten keine Wachstumschance mehr haben, ihren eigenen Markt aufzufressen und zu zerstören, indem sie ihre Kunden schädigen. Und das hast du natürlich, wenn du jetzt bei den Telekommunikationsanbietern, wir können halt nur so und so viel Telekommunikation pro Monat konsumieren, wir können nur so und so viele Daten pro Monat verbrauchen. Also ist die einzige Chance, die sie noch haben, um weiter zu wachsen auf einem, also im Augenblick ist der Breitbandmarkt durchaus noch ein Wachstumsmarkt, aber das ist in 5-6 Jahren ist das Thema durch. Dann hat einfach
kein, aber was ich mir jetzt wichtig ist, ist halt auch kein Innovationsmarkt mehr, ne?
Ja, natürlich.
Beziehungsweise Innovationen kommen dann höchstens tarifmäßig.
Die Innovationen können dann darüber kommen, dass du anfängst, die Leute, die da sind, die du schon hast, die Kunden, die du schon hast, besser zu melken. Das ist ja das, was die Telekom jetzt gerade auch versucht, sozusagen. Ja. Sie hat gesagt, okay, wir sind einfach verdammt groß und wenn wir jetzt noch hier Arcor und platt machen, dann haben wir nur 10 Millionen neue Kunden, das reicht uns nicht. Das ist, auf Dauer ist das keine Wachstumsoption. Also müssen wir die Kunden, die wir jetzt schon haben, denen müssen wir mehr Asche aus der Tasche ziehen.
Ja.
Und das ist genau das, was sie jetzt probieren.
Also was ich interessant finde an dem Ansatz, ist jetzt einfach zu sagen, immer dieses Markt versus Staat irgendwie nicht so als so absolut zu setzen, sondern zu gucken oder Kriterien zu definieren, in welchem Markt macht jetzt Markt Sinn und in welchem Markt macht es keinen Sinn mehr. In welchem Entwicklungsstadium von bestimmten Produkten brauchst du ein großes Herumprobieren und kurze Innovationszyklen. Und wo ist halt ein Produkt in einer Produktreife gekommen, wo sie nicht mehr das Produkt selber weiterentwickeln können, um es attraktiver zu machen, sondern wo sie dann anfangen müssen, die existierenden Kunden am besten irgendwie auszubeuten. Und dann halt da sehr pragmatisch zu entscheiden, wo man jetzt irgendwie wie regulierend eingreift. Also ich fände, wenn es solche Ansätze gäbe, weiß ich nicht, vielleicht gibt es die in der Wirtschaftswissenschaft, ich glaube, da müsste man hin.
Genau. Ich glaube, das ist auch der Grund übrigens für die Bankenkrise. Ist genau der. Es gab halt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab es ein natürliches, also Bedürfnis an Banken. Die machen ja durchaus auch ihre guten Sachen, nämlich, dass sie Kredite geben und Geld ausgleichen und bla 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 und was ja drauf was. Und dann kommt irgendwann mal, der Punkt, wo jeder einen Kredit hat. Gerade die Amerikaner hatten ja alle Kredite und sind ja alle überschuldet bis über den Kopf. Und also muss man ihnen noch mehr Kredite verkaufen. Und das ist die einzige Chance, die du hast für ein Wachstum. Und das geht halt nur so und so lange gut und dann platzt das Ganze. Und vielleicht hat es auch was mit der Zusammenbruch des Sozialismus zu tun. Weil da sind ja innerhalb kürzester Zeit plötzlich riesige Märkte aufgegangen, wo man ja einfach expandieren konnte, okay, wir haben bisher an 50 Millionen Leute Autos verkauft, plötzlich verkauft man 100 Millionen Leute Autos und musst innerhalb von kürzester Zeit doppelt so viele Autos produzieren und machst doppelt so viel Gewinn und bla 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 bla. Und dann ist irgendwann, gewöhnen sich die Leute dran, oh geil, jedes Jahr doppelt so viel Gewinn, weil der Markt wird immer größer und plötzlich wird der Markt aber einfach nicht mehr größer, weil kein Sozialismus mehr da, der noch zusammenbrechen kann.
Wir brauchen einen neuen Sozialismus zum Zusammenbrechen.
Wir brauchen einen. Darum ist jetzt, glaube ich, das macht dann China so interessant.
Ja, klar.
Aber das halte ich für böse. Alles schlecht. Telekom.
Ja, im Endeffekt hat eigentlich auch der Aufbau Ost uns ja konjunkturell auch so ein bisschen über die Zeit gerettet, ne?
Total.
Also die Investitionen, die da gemacht wurden, die haben ja auch das war ja schon auch eine Ausnahmesituation. Ja gut, aber ich fand diesen Zeitartikel, den du von gesprochen hast, den fand ich auch total interessant. Ich habe den nämlich auch gelesen.
Demografie, die schon wieder. Haben wir irgendwo ein Pinboard? Hast du irgendwo ein Pinboard eingerichtet, wo das stattfindet? Wo?
Pinboard, was?
Naja, irgendwo, wo es nicht ein Pinboard.
Schmeiß einfach einen Chat.
Ach, einen Chat schmeißen einfach. Na gut, dann schmeißen wir einfach
einen Chat. Genau, und ich gehe, wir vertrauen darauf, dass die Leute das dann in das Pad schmeißen.
Genau, da ging es um die Babyboomer in den Artikel.
Babyboomer, das ist ein ganz großartiger Artikel.
Knuffiges Wort.
Ich muss den auch mal aufrufen, damit ich das mal nochmal ganz kurz gecheckt kriege. Also der Artikel von Anita Blasberg. Anita Blasberg hat sich so ein bisschen auf die Spurengesuche gemacht nach den Babyboomern. Die Babyboomer sind die Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Pillenknick geboren wurden. Also das heißt, das ist die geburtenreichste Generation, die jemals auf der Erde passiert ist. Und diese Generation ist die, nach der die Geburtenraten relativ schnell rapide bergab gingen. Lange Zeit, also während wir zum Beispiel in der Schule waren, war es dann immer so, dass die Bevölkerungspyramide, die es ja immer früher gab, das heißt also oben relativ wenig alte Leute, unten ein großes Plateau an Jugend. Das war so das traditionelle Modell, war die Bevölkerungspyramide. Und uns wurde mal beigebracht, jetzt haben wir so eine Art Bauch. Ja,
also wir wobei diese Pyramide auch ungefähr 10 Jahre in der Geschichte der Menschheit bestand und das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg.
Also die war, glaube ich, schon immer, oder?
Nee. Die gab es wirklich nur ganz kurze Zeit.
Das müsste ich recherchieren.
Also das ist so ein Idealbild, was so nicht existiert hat, aber weil so viele junge Leute sterben.
Aber es war schon immer so, dass es nach oben irgendwie spitzer wurde. Und jetzt hatten wir da sozusagen, haben wir in der Schule jedenfalls beigebracht, dass es halt so ein Bauch ist. Ja? Und dieser Bauch, der ist natürlicherweise nach oben gewandert. Weil
das waren die Babyboomer?
Und dieser Bauch sind eben die Babyboomer. Und dieser Bauch, die sind jetzt alle mehr oder weniger an der Grenze zum Rentenalter. Also um die Grenze zum Rentenalter sind jetzt die Babyboomer, aber geben nach wie vor den Ton an. Und diesen Ton geben sie nicht nur davon an, weil sie es halt im Laufe ihres Lebens natürlich an die entscheidenden Schaltstellen der Macht geschafft haben, sondern auch, weil sie, aber das Interessante ist, dass sie dort auch verweilen. Sie werden nicht abgelöst durch jüngere Leute. Und das liegt eben, und das ist die These des Artikels, das liegt daran, dass die Babyboomer in der Gesamtgesellschaft auch noch sozusagen eine stille Mehrheit haben.
Sie sind einfach verdammt viele.
Sie sind einfach verdammt viele und durch diese Vielheit ist es so, dass sich alles mehr oder weniger nach den Bedürfnissen und Wünschen der Babyboomer ausrichtet. Das heißt, der Markt richtet sich nach den Interessen und den Wünschen der Babyboomer aus. Das ist halt zum Beispiel die Rede davon, dass die sogenannte werberelevante Zielgruppe von 14 bis, weiß ich nicht, 45-Jährige,
die sowieso schon immer relevant war,
genau, dass die eigentlich innerhalb der Marketing-Szene halt irgendwie als überholt gilt und dass wirklich alle Leute auf die 50 bis oder 40 bis 65-Jährigen konzentrieren. Und das Zweite ist, war nicht nur, weil sie auch in einer Mehrheit sind, sondern weil sie auch das ganze Geld haben. Also 50%, steht im Artikel, 50% der gesamten Kohle in diesem scheiß Land gehört halt Leuten, die vor dem Pillenknick geboren wurden. Mhm. Und das ist halt eine interessante...
50%, das war mehr.
Das ist, nee, 50% stand
hier. Sie waren schon 50% der Bevölkerung, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Nee, 50% der Bevölkerung weiß ich nicht.
Bis dahin ist noch eine Weile hin, aber...
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass das so im Artikel stand. Ich müsste es aber nochmal überprüfen. Könnte mal irgendwie der Chat nochmal reingucken, vielleicht hat er ja noch irgendwie bessere Zahlen. Aber auf jeden Fall, also einen ganz wesentlichen, signifikanten Anteil des Geldes wird halt von alten Säcken bedingst. Und das gibt ihnen natürlich auch die Macht, über alles Mögliche zu entscheiden. Ja,
nicht nur das, sie sind auch politisch natürlich extrem interessant, weil wenn du die über 60-Jährigen allein hast, dann hast du die absolute Mehrheit in diesem Land.
Ja, klar.
Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die CDU so unglaublich unnötig hat, sich irgendwie zu modernisieren. Und das ist auch, glaube ich, der Grund.
Wobei, die CDU modernisiert sich durch Merkel schon ganz schön. Aber gut.
Das stimmt, im Augenblick tut sie das. Aber es ist... nein, aber sie wird nicht wirklich nach unten hin massiv offen, also vielleicht, ich glaube, sie wird nur so weit offen, wie auch die Wählerschichten da oben offener sind. Also
ja, klar.
Sie richten sich jetzt nicht an den Bedürfnissen der Jugend aus. Also ich meine,
man muss sich dazu rechnen, dass halt tatsächlich ein Großteil der Babyboomer sind 68er, ja? Also das sind ja nicht nur irgendwie alte verknöcherte Leute, sondern also knochenkonservative Leute, sondern das sind teilweise auch
Joschka Fischer.
Ja, das ist zum Beispiel Joschka Fischer, das ist halt Otto Schilly, das sind halt Leute, die halt irgendwie bei der 68 dabei waren. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur
das sind nicht alles nur CDU-Wähler, ja, aber, es ist, aber es ist eine unglaublich interessante Gruppe einfach. Und es ist, wenn diese, wenn diese Gruppe ein Thema prinzipiell nicht interessiert, dann gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Gründe, sich darum zu kümmern, um dieses Thema.
Und es war auch für dich so ein Augenöffner, was auch Netzpolitik angeht.
Naja, selbstverständlich, weil wenn du da eine Gruppe hast, die dieses Thema Netzpolitik nicht die Bohne interessiert, dann findet dieses Thema einfach nicht statt.
Und vor allem, wenn es diese unglaublich wichtige Gruppe ist. Ich glaube, dass es halt der Punkt ist, das ist, also ich habe dann irgendwie bei dem Lesen des Artikels regelrecht gespürt, ja, genau das ist die gläserne Decke, gegen die wir immer gegenrennen, ja. Wo uns halt immer irgendwie hingesetzt wird, sich mit uns, ja, uns zugehört wird und immer genickt wird in der Politik, ja, Netzneutralität, ja, finden wir auch sehr wichtig, ja, Vorratsdatenspeicherung finden wir auch schlimm, Leistungsschutzrecht, haben sie recht, das ist auch eine doofe Idee, aber dann kommt das doch alles, ja, und dann kommt doch irgendwie, ist doch immer alles scheiße. Und das ist genau diese gläserne Decke, glaube ich, die wir irgendwie spüren, dass die Leute, das ist dann das, was bei den Politikern abgeht, so, ja, diese jungen Leute, die haben ja alle vielleicht gar nicht so Unrecht, aber ich mein, meine Wähler sind halt einfach andere.
Und wir reden jetzt hier im Sinne von junge Leute, von Leuten wie uns, die auch Mitte 30 sind. Also es ist jetzt, vor 30 Jahren war das noch nicht jung. Oder nicht mehr jung. So.
Ja, genau. Und das ist mir da irgendwie so wie Schuppen von den Augen gefallen. Da gibt es übrigens eine andere Anekdote, also ein anderes Beispiel, auf das sich der Artikel bezieht, ist tatsächlich die Aufschrei-Diskussion. Und das fand ich sehr, sehr gut. Sie hat dann nochmal den Artikel sich vorgenommen von der Himmelreich, oder wie heißt diese Journalistin vom Stern, die den Brüderle, die über den Brüderle geschrieben hat. Und hat den Artikel nochmal gelesen, was, glaube ich, wenige Leute gemacht haben. Wir haben immer nur so über den Artikel gelesen. Und der Artikel war ja gar nicht eine große Anklage an Brüderle, den großen Sexisten, sondern der Artikel war ganz anders aufgemacht. Der Artikel war, sag mal, wie kommt es eigentlich, dass so ein alter Sack wie Brüderle
plötzlich als junge Hoffnung
gilt? Jetzt als die Hoffnung der FDP gilt.
Ja.
Wie kann so etwas sein? Wie kann so etwas passieren? Das war die Grundfrage des Artikels. Und der Sexismus, der ihr entgegengespritzt ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das war ja nur ein Beispiel, das sie genannt hat. Ja. Sie hat ja auch viele andere Dinge gemacht, wie er beispielsweise so irgendwie, wie er zu modernen Themen steht, ja, wie er irgendwie.
Was er für zotige Witze macht, die ganze Zeit.
Und dass er halt einfach ein totales Auslaufmodell ist, den man eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Und trotzdem, dass er trotzdem satisfaktionsfähig ist als die Hoffnung der FDP. Und das ist das eigentlich, was sie gewundert hat. Sie hat eigentlich schon auch diesen Generationenartikel geschrieben. Und ich glaube, das hat man auch ganz, ganz krass in den Talkshows gemerkt. Wir haben das ja auch mit Anne durchgesprochen, ja. Dass halt da auch so eine kommunikative Diskrepanz bestand. Also die Leute, die dann immer aus dem Internet eingeladen wurden, ja, die konnten ja gar nicht so richtig klar machen, was da erstmal im Internet passierte. Das war ja schon allein das mediale Kommunikationsproblem. Aber der Witz war dann ja auch, dass dann die anderen Leute, die dort saßen, die waren ja auch alle sozusagen Babyboomer-Generation, die dann auch einfach immer genauso, wie sie uns gegenüber sind, wenn wir über Netzneutralität reden, so, ja, junge Dame, das ist ja alles ganz nett und so, aber man wird doch mal flirten dürfen, ja? Mhm. Und also so gar nicht kapieren und auch gar nicht kapieren wollen, ja? Und auch in dem Bewusstsein, und das ist das, was ich eigentlich gespürt habe oder was ich dauernd spüre, in dem Bewusstsein auch gar nicht kapieren zu müssen.
Ja, ja klar.
Also von wegen so, ja, bla bla bla, ich bin hier der alte Sack und ich weiß es immer noch besser. Und ich hatte dann, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, bin ich nämlich direkt auf den Taz-Kongress gegangen, ne? Und die Taz-Kongress ist ungefähr so sowas wie so einer der vielen Konferenzen, wo sich die Babyboomer treffen. Das ist halt so
die Alt-68er
treffen. Wo sich so alte Alt-68er treffen. Und wo ich auch jedes Mal denke, so, es gibt, glaube ich, keine strukturkonservativeren Menschen als diese als Taz-Leser, ja. Egal, auf jeden Fall.
Ich fand in dem der Artikel, an dem ist auch einiges durchaus ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also ich fand jetzt, ich glaube, ich würde jetzt nicht jedes Beispiel, was sie gebracht haben, so unterschreiben, aber ich glaube, was halt den allen gemein ist, dass es, wenn du 60 bist, dann ist deine Zukunft nicht mehr die nächsten 50 Jahre oder die nächsten 80 Jahre, sondern sind deine Zukunft die nächsten 20 Jahre. Und das heißt, bestimmte Themen sind für dich einfach nicht mehr relevant. Wie Themen, die wir auch in diesem Land eigentlich, wo man sich eigentlich denkt, hä, müsste das nicht jeden interessieren? Klimawandel, Peak Oil, so alles Sachen. Aber das sind alles dann Themen, die am schlagartig klar werden, wird das alles in den nächsten 20 Jahren relevant? Nee. Okay, also das ist interessiert einfach aus dem Grund, glaube ich, schon einen Großteil der Bevölkerung nicht. Bin ich davon betroffen? Nee, nur meine Kinder. Naja, sollen die sich doch drum kümmern.
Mit dieser Flut literally.
Ja, und ja. Das ist und das ist dann auch so eben bei Netzthemen natürlich die Frage, so dieses so Per Steinbrück, der auf seinem
Per Steinbrück ist ein super Beispiel.
Der auf der Next hier geredet hat und der ja als Beispiel, das hat ja Marcel Weiß so schön ausgebunden, so wir müssen die Zukunft werden, die vierte industrielle Revolution,
genau.
Autozubehörteile aus dem 3D-Drucker.
Genau. Vor allem Autozubehör.
Ja,
Autozubehör. Weil es geht um Autos.
Es geht um Autos.
Die Zukunft gehört dem Auto. Das ja klar ist.
Und er hat recht, die nächsten 20 Jahre, und das ist die SPD-Wählerschaft, was die noch erlebt, gehört dem Auto.
Da wäre ich vorsichtiger.
Aber gut. Ja, ich glaube auch nicht, dass ja, 20 Jahre werden es vielleicht nicht mehr werden. Aber hoffen sagen wir
nicht.
So,
hoffen wir es nicht.
20 Jahre wird man mit Autos noch relativ gut überstehen können. So.
Ja.
Und also wenn man jetzt Automechaniker ist und man ist gerade 60, dann sollte man jetzt nicht mehr dringend umschulen.
Nö, muss
das
nicht
ist
sein.
Das und wenn man dann einen sicheren Job hat, dann schafft man das damit noch bis zum Ende. Und darum ist so Autos, glaube ich. Auch so, dass, und das merkt man auch bei Bildung, was ja hier in diesem Land auch nach wie vor komplett egal ist. Und das merkt man, glaube ich, bei vielen. Also so
ja,
das betrifft halt. Davon sind ja auch wir nicht mehr wirklich, jedenfalls nicht so direkt betroffen, davon, dass das
erst
Schulsystem scheiße ist.
Erst wenn du Kinder kriegst, Max.
Ja, erst wenn man Kinder kriegt.
Ja.
Ja, dann werde ich mich ja auch jedes Mal darüber aufregen, wie schlimm dieses scheiß Bildungssystem ist.
Ja, klar, das stimmt. Und aber es geht auch darum, dass halt irgendwie kein Transfer mehr möglich ist, dass halt irgendwie Themen nicht ankommen. Themen, Zukunftsthemen kommen einfach in dieser Generation nicht an. Und Per Steinbrück ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese, also alleine schon, dass halt irgendwie dieser alte Sack halt da vorne steht mit seinen völlig anachronistischen Ideen von allem Möglichen und jetzt irgendwie der nächste Kanzlerkandidat wird und man sich denkt so, oh Gott, ist dann seit Ströder die Zeit stehen geblieben, ja?
Also dass er ein alter Sack ist, das sei ihm ja noch, also ich meine, das kann man ihm einen Vorwurf machen, aber dass er nicht mal Berater hat, die offensichtlich aus einer Zeit stammen, die ihm das nicht mehr sagen. Ich meine, ein Obama hat, der hat Netzpolitikberater, die sich mit dem Thema auskennen.
Ja, ja.
Und das, also bei Per Steinbrück sehe ich das nicht. Oder er kann sie verdammt gut ignorieren. Also es ist.
Jedenfalls, der Steinbrück, ja, also aber er repräsentiert wirklich für mich in gewisser Weise genau dieses Problem.
Ja,
und dass der natürlich Kanzlerkandidat geworden ist, ist wirklich ein Indikator für das strukturelle Problem, das wir in Deutschland haben mit dieser alternden Elite.
Ja.
Die halt immer nach wie vor noch alles bestimmt. Ich wollte vom Taz-Kongress erzählen,
weil ich da
nämlich ein ähnliches Erlebnis hatte. Ne? Ich war da nämlich nur auf einem einzigen, nur in einer einzigen Veranstaltung und das war die von Volker Gerhardt und ich habe schon mal hier in dem Podcast auch von seinem Buch erzählt, Öffentlichkeit, das ich gelesen habe. Und das Buch ist relativ dick, aber und es ist an Stellenweisen auch ganz interessant, aber es ist irgendwie fand ich es relativ belanglos dann irgendwie so. Ich fand da so ein paar Thesen waren ganz nett, aber jetzt auch nicht irgendwie atemberaubend und ich fand es irgendwie ein bisschen belanglos. Und mir wurde irgendwie, während ich dort in diesem Vortrag oder in dieser Veranstaltung saß, wurde mir irgendwie auch relativ klar, warum. Weil tatsächlich der ganze Bereich Internet intellektuell dort nicht vorkommt. Es gibt einen kleinen Abschnitt, wo er so ein bisschen, oder halt so am Ende des Buches, wo er so ein bisschen dann auch so Internet so als Ausblick oder sowas auf Öffentlichkeit macht, aber dann halt auf einem Niveau, das halt nicht wirklich davon zeugt, dass er das irgendwie was verstanden hat. Ja? Das heißt mit anderen Worten, er hat dann ein Buch, und das muss man sich eigentlich auf der Zunge für zergehen lassen, dass jemand 2012 ein Buch über Öffentlichkeit rausbringt, ja, dass die wesentlichen Strukturverschiebungen durch das Internet nicht reflektiert.
Also sie finden einfach nicht statt, oder was?
Ja, also sie sind nicht eingeflossen, diese Struktur, weil er halt auch einfach auch genau aus dieser Babyboomer-Generation, er ist emeritierter Professor, ja.
Ja, klar.
Und dann frage ich mich, und ich habe dann. Und er hat dann auch wirklich so einen hanebüchenen Scheiß dann auch auf dem Podium gesagt, hat dann irgendwie, halt so, ja, solche Sachen wie WikiLeaks und so diese anderen Transparenzgeschichten und so, das sei ja alles mehr oder weniger so die Kinderkrankheiten einer sich in der Pubertät befindlichen digitalen Gesellschaft, ja? Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine herablassende paternalistische Art ist, ja. Also der alte Sack erzählt dann irgendwie, sie erzählt uns jetzt mal was vom Internet und sagt, das ist ja alles noch so Kinderkrankheiten und so Jugendsünden, ne?
Ja, ja.
So was mit so WikiLeaks und so. Und dann hat er irgendwie über, er ist ja auch dafür, dass man Open Access beschränkt, ja, weil das ist ja ganz wichtig, die Verlage müssen ja natürlich auch weiterhin überleben, also die Wissenschaftsverlage müssen ja auch wichtig, sind ja wichtig für die Zukunft, ja.
Ja, klar.
Deswegen kann ja Open Access,
waren ja früher wichtig,
muss man ganz dringend mal irgendwie, das muss man auch mal irgendwie einschränken.
Und unsere Kunden brauchen heute nicht mehr als 20 Gigabyte, die brauchen auch in Zukunft nicht mehr als 20
Gigabyte. Und das Urheberrecht ist sowieso auch ganz wichtig und so. Also mit anderen Worten, er hat eigentlich nichts anderes gesagt als, ja, das Internet ist eine interessante Technologie, aber sie hat sich gefälligst zu domestizieren an den Grenzen unserer Institution.
Ja, ja, aber natürlich.
Und das ist halt genau, das ist genau diese Haltung,
ja.
Und diese paternalistische, von oben herab arrogante Haltung dieser Generation, die diesen Wandel einfach nicht wahrhaben will oder wenn dann nur uns gönnerhaft so ein bisschen auf die Schulter klopft und sagt, ja, ja, ich habe auch letztens schon News im Internet zuerst gelesen, das ist ja gar nicht so schlecht, aber ne, irgendwie, und dann halt irgendwie uns erzählen will, wie das Internet funktioniert. Und das ist halt irgendwie, und das, ich halte das für wirklich ein Indikator dieses Problems, das wir haben, dieses demografischen Problems, dass so ein alter Sack, der keine Ahnung hat, sich wirklich zutraut, 2012 ein Buch über Internet über Öffentlichkeit zu schreiben, ohne das Internet wirklich verstanden zu haben.
Und was soll er auch mal anders machen, arme Sau?
War jetzt plötzlich, ja, ich meine, das ist aber wirklich, das ist wirklich ein gefeierter Philosoph, ja.
Ja, ja.
Und von dem erwarte ich auch einfach ein bisschen mehr Selbstreflexivität. Also das ist
naja.
Okay. Und da wurde es mir echt aus schlagartig bewusst. Dann wollte ich einen langen Blogartikel drüber schreiben, aber dann wurde ich krank. Strafe Gottes.
Die Jugend ist
das krank. Das waren die Babyboomer, die haben mich mit einem
Virus... Du hast noch Kinderkrankheiten.
Ja, ich habe noch Kinderkrankheiten.
Hat er ja gesagt, da hat er absolut recht. Ja.
Genau.
Ach ja, ja, also es ist so...
Das war jetzt mein Babyboomer-Rand.
Babyboomer-Rand, jetzt die...
Genau. Und ich glaube, wir müssen sobald diese ganze Generation... Wir müssen die erstens A jetzt sofort alle zwangsverrenten, ja? Und dann müssen wir den zack die Rente auf Existenzminimum kürzen.
Warum das?
Ich glaube, ich fürchte ehrlich gesagt, da kommen wir sowieso nicht dran vorbei. Nee, es ist wirklich nicht zu bezahlen. Also kannst du vergessen.
Naja, ich meine, das ist halt das nächste Problem. Man bräuchte eine vernünftige Zuwanderung, die ja auch nicht stattfindet im Land. Und das ist ja was
weil die Babyboomer das nicht wollen. Das wäre sonst eine Überfremdung.
Ich glaube, da gibt es auch in unserer Generation genug, die das nicht wollen. Also ich würde es nicht zu sehr alles auf die Generation.
Doch, die sind an allem schuld.
Ach so.
Die sind an allem schuld. Wir müssen die einfach jetzt loswerden.
Gut, dann rate noch mal ein bisschen. Ich hole noch mal Bier und gehe noch mal pullern.
Ich musste eigentlich auch, aber gut.
Ja.
Wir müssen denen sofort alle Sauerstoffausweise entziehen. Und also ich finde tatsächlich diesen Artikel, der hat mir wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet, weil es tatsächlich auch einen Mentalitätsunterschied gibt zwischen diesen Generationen und eine gewisse Selbstgewissheit dieser Babyboomer-Generation sowieso die Mehrheit zu haben und sowieso ein Bewusstsein dafür zu haben, dass sowieso nichts ohne sie geht. Und ich habe bei vielen, also bei Netzpolitik, bei Feminismus, bei allem Möglichen, habe ich das Gefühl, dass wir da nicht durchdringen. Dass wir deswegen nicht durchdringen, weil diese Generation am Hebel ist und weil die für unsere Themen nicht empfindlich ist. Und das Zweite ist, das habe ich mir auch noch überlegt, dass viele von uns, die wir jetzt hier im Internet sind und im Internet leben, auch deswegen im Internet leben, weil wir hier so eine Art Bypass gefunden zu haben, glaubten. Im Internet sozusagen, also während beispielsweise in den Medienhäusern und in den entsprechenden Verlagen und in den Agenturen die Plätze mehr oder weniger alle besetzt blieben, also an Universitäten ist zum Beispiel mein Problem gewesen. Ich bin einer der Gründe, warum ich nicht an der Universität geblieben war, dass ich halt tatsächlich keinerlei realistische Chancen oder Aussichten gesehen habe, da irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die ich kannte, sind mit mit prekären Verträgen von Dorfuni zu Dorfuni gezogen und haben Scheißseminare für irgendwelche Profs gehalten. Und also das war wirklich, das ist kein lebenswertes Leben, was die geführt haben. Und das hat mich sehr abgestoßen damals, weswegen ich auch dann relativ bald mir gedacht habe, nee, ich will nicht in der Universität bleiben. Jedenfalls, was ich meine, ist, dass unsere Generation im Internet auch einen Lebensraum gefunden hat, der eben nicht durchreguliert war von dieser Generation, von dieser Babyboomer-Generation, wo die Plätze noch nicht besetzt waren, wo tatsächlich Dinge, neue Dinge ausprobiert werden konnten, ohne jemanden zu fragen. Ja? Also wenn du irgendwo in einer Agentur bist, wenn du in einem Medienunternehmen bist oder in einem Verlag oder wie auch immer, du musst alles, was du tust, ist erst einmal genehmigungspflichtig. Und im Internet hat man das ja nicht. Das ist ja diese große Freiheit, die wir gefunden haben hier im Internet. Und die Reflexe sind natürlich noch im Gange, wenn versucht wird, aus dieser Generation wieder die Freiheit im Internet einzuschränken. Aber was ich dann auch beobachte, ist, dass wir zwar irgendwie eine relevante Veränderung hatten, dahingehend, dass wir plötzlich Dinge machen konnten im Internet, aber dass wir diese Dinge wiederum nicht wieder zurückvermitteln konnten in die nicht digitale Welt. Weil wir jetzt tatsächlich zwar eine parallele Welt haben, aber die dann auch parallel bleibt und auch als parallele Welt wahrgenommen wird aus der analogen Welt. Und in diesem Zusammenstoß, immer dort, wo sozusagen digitale Szene und also Netzszene und klassische Medien zusammentreffen, merkt man das ja auch ganz krass. Also nochmal zurück zu dem Beispiel, zu den Talkshows, wo dann Anne war oder das letzte Mal Totalreflexion, steht man sich auch tatsächlich so gegenüber, als ob man parallele Welten bewohnt. Und Baby-Boomer-Generation hat es sozusagen nicht nötig, unsere Welt wirklich sozusagen wahrzunehmen, anzuerkennen und hineinzuholen in den Diskurs. Und wir glauben natürlich auch nicht, dass wir es nötig haben, denn wir haben ja das Internet, wir haben ja die Freiheit, wir können ja alles auf unserem Niveau diskutieren. Und so leben diese beiden Welten halt immer weiter nebenher. Und ich fürchte, das wird nochmal sehr, sehr viel krassere Clashes noch geben. Zwischen den Kulturclashes.
Also ich würde es wirklich nicht so hart an den Babyboomern festmachen und ich würde auch die Grenze ehrlich.
Aber schau dir mal die Talkshow-Generation an, die Talkshow-Besetzung an. Das sind alles Babyboomer, alles.
Das sind einfach alte Säcke. Das ist
ja, aber das ist dasselbe.
Nee, das ist nicht zwangsläufig dasselbe. Das ist,
ich rede ja von Babyboomer nicht als eine Geisteshaltung, das meine ich nicht. Aber es ist schon eine Generation und diese Generation ist die, die in den Talkshows sitzt.
Naja, es waren früher auch schon immer alte Säcke. Also es ist jetzt nicht, also es ist ja nicht so, dass es in den 68ern dann junge Säcke waren, sondern ich meine, die 68er.
Doch, das war sehr viel diverse, auf jeden Fall.
Die 68er haben sich auch, die Bewegung ist ja unter anderem auch als Protest gegen die alten Säcke so entstanden.
Ja klar, und weißt du was, die 68er konnten ihren Protest auch durchsetzen, weil sie in der Mehrheit waren. Irgendwann. Ja,
wir brauchen einfach bessere Waffen.
Aber wir werden niemals in die Situation kommen, dass wir in einer Übermacht sind.
Ja, das stimmt. Aber es ist nicht nur das.
Das ist sehr traurig.
Aber ich glaube auch ich glaube trotzdem, dass die Grenze, die du gerade probierst zu zeichnen, dass sie nicht so scharf ist, wie du gerade glaubst. Und dass ich erlebe das gerade oder hab das vor nicht allzu langer Zeit erlebt in einem Projekt, wo wir mit einer anderen Firma zusammengearbeitet haben. Und diese Firma einfach, also das sind keine Leute, die ganze Zeit so sagen, ich schreibe hier auf meiner Schreibmaschine und das muss reichen, sondern das sind Leute, die selbstverständlich den Computer benutzen und sowas, das genauso tun wie wir aber eben überhaupt nicht tun, nämlich zum Beispiel dieses sehr stark das Telefon als Kommunikationsmittel einsetzen, die nicht so filigran, also das ist ja auch bei uns, das muss man ja auch sagen, das ist ein Kulturkodex. Das ist so, wann rufe ich an, wann schreibe ich eine Mail, wann schreibe ich eine DM, wann chatte ich, wann so, wir haben diesen Füllhorn an Kommunikationstechniken und die noch vor 10 Jahren war eigentlich immer, ich will mit jemand sprechen oder ich will mit jemand Informationen austauschen, alles klar, hier ist dieser Telefonhörer und jetzt drücke ich diese Tasten und daraufhin wird der, egal was er gerade tut, wird in seiner Arbeit unterbrochen werden und ein Gerät in seinem Raum wird Krach machen und nicht aufhören Krach zu machen, bis diese Person mit mir gesprochen hat. Ich meine, das Telefon ist eigentlich, muss man mal so sagen, ist eine Zumutung.
Ist ein Terrorapparat.
Ja, Und also dieses, wir haben ein Gerät in unserem Raum stehen, was ich, hey, ich schlafe gerade. Ja, mir doch egal. Ich mache trotzdem Krach. Also es ja. gab ja nicht mal eine Möglichkeit, also das muss man sich mal auf, so, dass Telefon abschaltbar ist, das haben wir dem Handy zu verdanken. Das ist früher alte Telefone, die ließen sich ja, musstest du rausziehen.
Kannst du rausziehen,
musstest das Kabel rausziehen, damit du die einfache Funktion, bitte lass mich mal eine halbe Stunde in Ruhe hattest.
Ja gut. Worauf willst du hinaus? Ich muss mich gleich aufs Klo auch.
Ja, du kannst das auch ruhig erzählen. Ich kann das, hau einfach ab und ich erzähle das hier. Ich bin mal mit den Hörern jetzt ganz alleine.
Na gut, dann machen wir so.
Oh, hätte ich vielleicht nicht meinen eigenen Ton abdrehen sollen, sondern deinen. Das kommt davon, wenn man den falschen Regler nimmt. Und ja, und was da halt an dieser Kommunikation ganz spannend ist, dass selbst sozusagen scheinbar, und darum glaube ich, dass es eben nicht so ein Babyboomer-Phänomen ist oder dergleichen mehr, sondern dass es wirklich dass es filigraner ist, dass das Leute sind, die ungefähr in unserem Alter sind oder in meinem Alter jetzt und die aber einfach in einem anderen Arbeitskontext aufwachsen als ich jetzt und die andere Werkzeuge nutzen und für die der Computer eben nicht wie für uns das Number One, das nutze ich für alles, was geht, Werkzeug ist, sondern die sagen, Mondfinster? Ist jetzt gerade Mondfinster? Mensch, das Kinder. Die sagen, ich habe, also die den Computer sozusagen immer noch als Werkzeug für einen begrenzten Arbeitsraum nehmen. Also so wie früher, als man zum, ja, jetzt will ich Textverarbeitung machen, also mache ich das mit dem Computer. Und aber für alles andere nehme ich hier analoge Geräte. Und genau so denken noch erstaunlich viele Leute. Und deren Arbeitsstrukturen sind dann auch ganz andere, sind dann wesentlich mehr bottom-down. Das ist so, ja, ich muss mich jetzt nochmal rückversichern, dass mein Chef und dessen Oberchef auch nochmal sagt, dass das auch alles okay ist, was ich gemacht habe. Und wenn der das dann alles gesagt hat, dann ist das alles gut und die schicken uns nicht Daten, die schon mal halb fertig sind, weil man schickt ja alle Daten auf einmal und nicht so wie wir. Und das ist, das finde ich, ist definitiv auch noch einer der wichtigsten Punkte, der daran nicht auftaucht, dieses der Computer und das Internet als Lebensraum. Das hat man jetzt schon 300.000 Mal gehört, aber schaut es auch einfach mal an bei Leuten, die so ein bisschen mit dem Internet den ganzen Tag unterwegs sind, aber nicht so richtig. Und das ist doch immer wieder ganz schön eindrucksvoll, was da noch für Abstände sind. Und ich fasle gerade unendlich vor mich hin und ich glaube, wenn wir in diesem Podcast schneiden würden, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, mich selber hier rauszuschneiden. Mal gucken, vielleicht fällt mir noch was Schönes ein. 20 Jahre Mosaik, genau. Das ist doch ein schönes Thema, was man auch ohne mich hier abarbeiten kann. Wir haben den 20. Jahrestag von NCSA Mosaik, dem ersten grafischen Webbrowser überhaupt, glaube ich. Ich glaube, Webbrowser gab es schon vorher, aber das war der erste Webbrowser, der gleichzeitig Text und Bilder darstellen konnte. Genau, also quasi Multimedia.
Multimedia!
Und
kennst du das Lied?
Ja, das war mal unser Einsatz für den Grand Prix, oder?
Ja, irgendwie sowas. Oder ich glaube, das waren, glaube ich, Österreicher.
Okay.
Oder
gut,
Schweizer.
Das ist gut, dass wir den Österreichern echt alles in die Hose.
Die Österreicher sind alle am Schuld.
Also echt mal die Österreicher. Zweiter Weltkrieg, dieses dämliche Lied. Was haben die eigentlich nicht Schlimmes gemacht? Und mir fällt ein, ich habe gerade hier so ein Screenshot von Mosaik, wo man so diesen Globus dazwischen sieht.
Ich hab hier auch noch einen auf dem Rechner, den Mosaik Screenshot.
Und dahinter dieses S, was glaube ich von NCSA, was bedeutet eigentlich NCSA? Das war irgendwie die Computing Science, ach, ich habe keine Ahnung. Und die hatten da dieses S und das war auch oben rechts, das war damals noch als Browser oben rechts so ein, dieses merkwürdige Button hatten, das hatte Netscape auch, weißt du, so diese Animation, während geladen worden ist, damit man sowas gesehen hat, während die Seite geladen worden ist. Mhm. Und der Internet Explorer hatte das auch, der hatte auch oben rechts so eine Animation, oder? Früher.
Internet Explorer hatte oben rechts eine Animation. Ja, stimmt, irgendwie.
Also das N wurde da, also beim Internet Explorer wurde das E animiert, ja. Beim Netscape wurde das N animiert und bei Mosaik wurde eben dieses S
animiert. Damals haben wir auch noch alle irgendwie so Webseiten gebaut, wo sich immer alles gedreht hat.
Ja, das musste man damals. Und das kommt ja gerade wieder. Und ich weiß noch, diese Animation. Ja,
die Animated GIFs heute sind ein bisschen advanced, aber Also die Animated GIFs kommen wieder, aber auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, sind viel größer.
Ja, und auch, aber es sind halt, ja, es sind halt so.
Ja, schöner.
Sequenzen.
Ja, das stimmt. Naja, sie muss, aber es hätten sie damals vielleicht auch schon gemacht, wenn's,
haben,
wenn es erstens
und haben einen anderen Einsatzzweck auch. Wenn, also
damals, aber damals ja. War ja die Digitalkamera noch nicht mal erfunden. Ich meine, das ist jetzt, ich weiß noch, wie ich das erste Mal vor einem Computer saß und mir gedacht, wie kriegt man, so dieses Photoshop ist ja ganz schön, aber wie soll man eigentlich Fotos in diesen Computer reinkriegen? Das ist doch Magie. Hexenwerk. Das wird, wird sich noch niemals durchsetzen.
Mit seinen 16 Farben und mit, so.
Genau. Wie soll das denn überhaupt vernünftig aussehen mit 8 Farben? Das
ist eigentlich total abgefahren. Also wenn man sich so zurückdenkt, was man in seinem eigenen Leben noch mit was für eine Art von Computer man noch zu tun hatte, ne? Und man das aber damals als völlig normal wahrgenommen hat.
So. Das ist ja,
das sind so Bildschirmsgrößen, die ich nicht mal mehr, die man auf dem Retina-Display nicht mal mehr als Pixel erkennen würde.
Das ist, unsere Kinder werden nicht mehr wissen, was ein Pixel ist. Das ist echt krass. Ja, und das ist, für uns ist das sozusagen noch die Definition eines Computerbildes, dass es Pixel hat.
Ja, beziehungsweise Pixel ist ja schon bei uns schon Retro. Ja, also
ja auf dem iPhone, aber auf dem Desktop noch nicht.
Ja, also so richtig, man sieht's ja nicht, also man muss schon sehr nah rangehen, um
zu sehen. Du, ich habe heute mal für 10 Minuten vor einem Retina-Display gesessen.
Ja.
Du glaubst nicht, wie stark du plötzlich diese Pixel wieder siehst, nachdem du mal 10 Minuten vor so einem Retina-Display gesessen
hast. Ja, doch, das ist mir beim iPhone auch aufgefallen. Also ich habe das nie so gesehen, also irgendwie normales iPhone dachte mir so, ja, nö, wie so Pixel, müsste ich schon genau
hingucken. Ja.
Aber wenn ich jetzt irgendwie so von meinem Display gucke, sehe ich sofort die Pixel und denke.
Ja, ja, das ist genauso beim Desktop auch. Das ist echt genauso krass. Ja. Das ist egal. Und ja, aber damals weiß ich noch, wie ich mit NCSA Mosaic durch die Weiten des Internet gebraust bin. Und,
du bist echt noch mit Mosaic gebraust?
Ich habe in meinem Praktikum 93, 94, 95, vielleicht sowas in dem Dreh. Nee, 95, so spät war es nicht. 92, 93, sage ich jetzt mal. Da habe ich mein Praktikum im Institut meines Vaters gemacht, im DAISY. Und die hatten Internet.
Hä?
Und da habe ich das dann auch ausprobiert. Da habe ich mir das auch angeguckt, dieses Internet. Habe ich alle Seiten gesehen.
Ich frage mich gerade, ich glaube, mein erster Internetbrowser war tatsächlich der Internet Explorer 5 oder, nee, Quatsch, 4 oder so. Oder?
Ja, war ich dann ein bisschen vorher dabei. Und das hatte, da war J.F. Lehmanns Fachbuchhandlung, die hatten damals schon eine Webseite.
Ah.
Das gab schon, es gab.
Man ist mal so die 3 Webseiten abgegangen, die es so in Deutschland
gab. Ja, es gab so eine Seite mit.
Gibt's da was Neues?
Nee, es gab RSS-Reader, wofür brauche ich sowas? Ich kann doch hier klicken und da klicken. Genau. Und 4 Klicks brauchen nur 10 Minuten und danach ist. Und die hatten verdammt schnelles Internet da in dem Institut, also es war echt sagenhaft schnell. Und wahrscheinlich hatten die mehr als gedrosseltes Telekom DSL. So weit sind wir schon wieder zurückgefallen. Hatte ich damals eine schnellere Internetanbindung in diesem Institut für die paar Tage, als jetzt bei gedrosselten Telekom DSL. Ach ja, das waren noch Zeiten, wa?
Ja.
Obwohl, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist in dem Bereich ja wirklich fast alles besser geworden.
Mhm.
Oder?
Ja, nö, ist es ja auch. Also es ist extrem alles besser geworden und deswegen macht mich das auch gerade so fertig, weil ich jetzt irgendwie so diesen Rollback spüre einfach. Und also ich meine, wir haben das ja eigentlich schon auch 1000 Mal durchgekaut. Ich habe ja schon irgendwie zu der Weihnachtsfolge habe ich ja schon gesagt, irgendwie dass ich 2012 das Gefühl hatte, dass wir komplett auf der Stelle stehen, dass wir nicht vorankommen in den ganzen Diskursen. Und da auch schon prophezeit, dass ich das Gefühl habe, dass nächstes Jahr eher alles schlimmer wird. Und das bestätigt sich vollkommen so. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so einen Rollback. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Peak-Netzgemeinde. So, wir haben die Macht ausgeschöpft, glaube ich, die überhaupt auszuschöpfen war. Und ich glaube, die Politiker sind uns so zumindest teilweise auf die Schliche gekommen, woher die Macht kommt und wie man damit umzugehen hat und haben eine Strategie entwickelt, damit umzugehen. Und das kommt jetzt gerade ganz hart auf uns zurück. Und das erste, der erste Waterloo war halt irgendwie die Leistungsschutzrecht. Ich habe Hoffnung, dass wir das jetzt dass wir dann wieder besser mobilisieren können.
Aber es sind wieder der Feind ist ja gar nicht die Politik. die Politik ist ja in dem Fall nur die dumme, also die dumme Bestimmungsmasse, genau, sozusagen, sondern es ist ja.
Martin Weigert hat übrigens in einem Zeit-Online-Artikel sehr schön die Parallelen zwischen der Leistungsschutzdebatte und dem jetzigen Telekom-Drosselkom-Quatsch irgendwie gezogen. Lieber Chat, falls du den Artikel raussuchen willst. Also,
ja, das ist, kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was
drüber erzählen. Ja, also im Endeffekt macht die Telekom jetzt nichts anderes, als was die Verlage halt gemacht haben. Ja, sie haben halt, sie suggerieren der Gesellschaft eine Notwendigkeit, die es eigentlich nicht gibt.
Sie bewenden sich übrigens auch der gleichen, des gleichen Vokabulars.
Genau, des gleichen Vokabulars und der gleichen Argumentationsweise.
Also das Vokabular, ich hab heute ein Heise, das habe ich auch getwittert, einen Artikel gelesen, wo die Telekom sagt, ja, diese Leute, das ist dieser Netzausbau, der ist halt nicht kostenlos und das geht halt nicht beliebig und da kommt halt noch so eine gewisse Kostenlos-Mentalität
durch. Ja, genau. Ja, genau.
Und das muss man sagen. Ich drücke der Telekom jeden Monat 50 Euro in die Hand, um mein DSL zu haben. Von kostenlos Mentalität kann da nicht im Traum die Rede sein.
Ja, und der Witz ist halt, dass halt die Telekom, also wie du schön vorhin sagtest, ja, also innerhalb der Telekommunikationsunternehmen wird halt die Flatrate als der Sündenfall angesehen. Ja. Und genau der gleiche Sündenfall kursiert ja in der Verlagswelt, als irgendwie wir machen unsere Online-Angebote kostenlos.
Okay, ja, stimmt.
Und das ist halt genau die gleiche Argumentation und genau die gleiche auch interne Erzählung, ja, oh Gott, wir haben uns damals irgendwie alles verbaut, indem wir irgendwie unsere News umsonst ins Netz gegeben haben, und nein, wir haben uns damals alles verbaut, indem wir halt eine Flatrate eingeführt haben. Und in gewisser Hinsicht ist das natürlich auch richtig. Sie haben sich damit die Möglichkeit genommen, halt über Preis und Preisstrukturen, Tarifstrukturen, Vertragsstrukturen halt irgendwie dort halt rumspielen zu können und die Leute zu melden. Ja, das haben sie sich tatsächlich verspielt. Mit der Flatrate A und mit dem, wir geben die News online umsonst raus. Aber andererseits, nein, sie hatten keine andere Möglichkeit. Und ja, das ist die Zukunft. Und das ist eine Zukunft, die sie halt für sich nicht annehmen wollen, weswegen sie jetzt das Rad zurückdrehen wollen. Und das ist halt genau so, das ist das Gleiche, ja.
Also du bist optimistisch, dass das quasi, dass es automatisch keine Zukunft hat.
Also die Sache ist die, ich spüre einfach einen ganz anderen Resonanzraum, wenn wir über diese Themen reden. Mhm. Und zwar jetzt an dieser Phase schon. Ne? Wir haben Ewigkeiten über das Leistungsschutzrecht geredet, aber zu keinem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, dass wir so einen Resonanzraum hatten, wie wir jetzt reden. Und ich glaube, das ist auch relativ klar, weil vom Leistungsschutzrecht einfach niemand wirklich selbst betroffen ist. Mhm. Es sei denn, du bist selber Publizist oder hast ein Startup oder was weiß ich, wo du halt ganz konkrete Einschränkungen für dich irgendwie hast. Diese Drosselung, ne? Und deswegen ist es strategisch auch erst einmal richtig, argumentativ die Netzneutralität erstmal außen vor zu lassen. Diese Drosselung ist aber etwas, was jeder selber spürt. Und wenn wir den Leuten klar machen können, dass wenn die Telekom damit anfängt, dass die anderen Provider nachziehen würden und dass das der Dammbruch ist, der Sündenfall, ja, dann glaube ich, können wir eine ganze Menge Leute mobilisieren. Mhm. Und zwar viel, viel mehr als fürs Leistungsschutzrecht.
Also ich bin da ehrlich gesagt noch nicht ganz so optimistisch, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Also das ist sozusagen, dadurch, dass es jetzt wird die Aufregung erstmal groß sein, die wird dann irgendwann verhallen. Und die Telekom hat sich ja, also ich meine, die hat ja nicht gesagt, wir führen es jetzt ein, sondern sie hat ja den eigentlichen Shitstorm, den Moment, jetzt hat sie ja nur die Pistole entsichert sozusagen. Das ist ja jetzt alles, was sie im Augenblick tun. Und gesagt, feuern wollen wir frühestens ab 2016, wobei das auch eine interessante Definition ist. Oh mein Gott, wir gehen pleite, wenn wir nicht sofort hier in 3 Jahren eventuell vielleicht, na gucken, vielleicht auch 2017 oder 2018, je nachdem, wann wir genau pleite gehen. Egal. Aber sie haben die Waffe entsichert. Und
sie haben jetzt nicht gesagt, dass sie pleite gehen.
Nee, sie haben aber gesagt,
sie haben gesagt, das sind notwendige Maßnahmen, ja.
Naja, dann heißt es ja, dass die Alternative dazu pleite gehen ist. Also es ist, und im internationalen Markt muss die, also ich meine, normalerweise wird ja immer argumentiert, wir müssen im internationalen Markt bestehen. Die Telekom muss nun wirklich überhaupt nicht im internationalen Markt bestehen, weil es gibt für sie.
Genauso wenig wie die Verlage.
Genauso wenig wie die Verlage. Aber um nochmal dieses schöne Bild, was ich gerade gemalt habe, die Waffe ist entsichert, aber sie sagen, wir haben sie erstmal nur hingelegt, wir feuern später irgendwann mal. Und zwar, wann werden sie feuern? Natürlich, wenn wir unaufmerksam sind. Und sie haben einfach,
Sie haben ein konkretes Datum genannt.
Frühestens 2016 haben sie gesagt. Also sie haben kein konkretes
Datum. Also ja, okay, aber
sie haben es
ja,
explizit vermieden, ein konkretes Datum zu nennen. Ja, klar. Sie haben explizit gesagt, Ich feuere nicht jetzt, sondern in 3 Stunden, ja, nämlich dann, wenn ihr eingeschlafen seid.
Ja.
Und ich glaube, genauso werden sie es tun. Sie werden diese, und im Zweifelsfall werden sie auch sagen, hoppla, 2015, wir haben es jetzt schon scharf geschaltet.
Mhm.
Ja, wussten wir doch damals nicht so genau, aber in den Verträgen steht es doch eh drin. Das kann doch keinen überraschen. Haben wir euch doch damals gesagt. Steht doch seit 2013 in euren Verträgen drin, dass euer DSL gedrosselt wird. Wir waren einfach nur die ganzen Jahre so nett und haben es nicht getan.
Mhm.
Also ich halt diesen Kampf noch nicht für, also für gewonnen, noch lange nicht.
Nein, das sowieso nicht. Aber ich glaube, diese Volumenbegrenzung selber, die ist schon bei vielen Leuten sehr schmerzhaft, kommt die an. Ja.
Mhm.
Und ich glaube, die ist gut skandalisierbar. Und wenn wir den Leuten klar machen können.
Aber da können sie uns auch leicht entgegenkommen. Da können sie auch sagen, okay, 75 Gigabyte, wir kommen, ja, ihr kriegt 150.
Ja, genau. Und,
dann ist schon mal eine Menge Luft raus aus der ganzen Diskussion.
Der Witz ist, wir müssen, glaube ich, auf 2 Ebenen gleichzeitig argumentieren. Wir müssen die Leute mobilisieren mit dem Argument, Begrenzung und so, das reicht niemals. Selbst die Leute, die wirklich nur irgendwie 35 Gigabyte pro Tag irgendwie pro Monat verbrauchen, ja,
mhm,
selbst diese Leute können wir davon überzeugen, dass das für sie ein Issue ist, weil die wissen nicht, wie viel sie verbrauchen. Ja? Also wirklich dumme User, von denen es die meisten gibt, die wissen nicht, wie viel sie verbrauchen. Denen können wir Angst machen.
Einmal Spiegel Online aufrufen, das sind 20 Gigabyte.
Genau. Das sind doch schon mal, also können sie eine 12-mal Spiegel Online aufrufen. Nein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall rein pragmatisch, mobilisierungstechnisch kann,
ja,
man diese Leute, glaube ich, durchaus mobilisieren mit dieser Drosselung alleine. Zweitens müssen wir aber gleichzeitig, und das muss dann ein sehr gezielter Dialog sein, müssen wir mit den Politikern über Netzneutralität reden. Und das eigentliche Ziel muss nämlich sein, gar nicht die Telekom zu irgendwas zu zwingen oder die Telekom irgendwie da was auszuhandeln oder so etwas, sondern das eigentliche Ziel muss die gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität sein.
Ja.
Denn wenn wir die haben, wenn wir dort eine gute gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität haben, dann sind alle Pläne, die Telekom mit ihrer Drosselung verfolgt, eh für den Arsch.
Das ist nämlich das eigentlich Lustige. Dann ist die Drosselung für sie kein Vorteil,
genau,
mehr.
Und deswegen glaube ich, dass das Ziel sein muss.
Ja, da stimme ich dir total zu, weil Traffic einfach so unglaublich billig ist. Darum gibt es ja diese Flatrates,
genau,
überhaupt. Weil der Traffic, der kostet
halt
nichts.
Egal.
Und es lohnt sich für sie, nur das Ganze zu begrenzen im Vergleich zu den Konkurrenten, wenn sie daraus irgendwie anders Kapital schlagen können aus dieser Begrenzung. Und in dem Moment, in dem man ihnen die Möglichkeit dazu nimmt, ist das hinfällig. Also,
genau.
Wobei der Telekom ist natürlich durchaus zuzutrauen, dass sie dann aus purem Trotz einfach diese Traffic-Limitierung drin.
Aber
behält.
Dann werden die anderen nicht mehr nachziehen. Weil die Geschäftsmodelle, ja, dann nicht mehr locken. Und dann wird das wieder der Markt regeln. Dann wird da einfach das schlechte
Angebot. Außer da, wo der Markt nicht existiert.
Ja. Und
das finde ich ja übrigens auch noch so ein hübsches Detail daran, dass ja sozusagen, es gibt ja viele Regionen in Deutschland, also ich meine, ich hier mit meinem VDSL 50 und mit 200 Gigabyte, das ist ja, da kann man ja wirklich noch eine ganze Menge mitmachen. Die Gemeinheit ist ja, Leute leben auf dem Land, wo es einfach kein VDSL gibt, wo du glücklich sein kannst, wenn du dann deine 10 Mbit zum Preis von 16 Mbit kriegst. Und dann damit, als ob das jetzt nicht einfach schon mal arschlochmäßig genug wäre, dass du nicht die Bandbreite kriegst, die du gerne haben möchtest und für die du auch teilweise zahlst. Nein, obendrauf kriegst du auch noch deutlich weniger Traffic als die Arschlöcher in der Stadt. Das finde ich so mal so richtig.
Ja, ja.
Also so, warum sie den 16 Megabit-Dingern dann nicht wenigstens genauso viel Traffic geben wie den VDSL-Tarifen? I don't get it.
Aber wobei ich halt jetzt wirklich irgendwie Leute auf dem Land, Leute, kommt in die Städte. Was soll das? Warum?
Nein, komm, bleibt auf dem Land. Bitte, bleibt auf dem Land. Die Mieten sind hier schon scheiße hoch und alles ist schon. Und
dann sollen die halt einfach anbauen an die Städte. Aber dieses Ganze irgendwie.
Das nennt man Land.
Aber auf dem Land leben ist halt einfach total ressourceninineffizient. Man muss da immer alles hinkarren. Alles muss extra mit Leitungen versorgt werden. Alles muss extra, 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 extra.
Also, ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht auf dem Land leben, das ist schon geil, mit so Freunden mal schnell treffen zu können, aber es hat auch seine Vorteile, auf dem Land zu leben.
Er hat seine Vorteile auf
und
dem Land.
Und das ist eigentlich sollte es ja im Rahmen der Digitalisierung immer egaler werden, wo man lebt. Das ist ja eigentlich sollte es ja so sein, dass einem die große weite Welt auch zur Verfügung steht, auch wenn man auf dem Land ist, weil man VDSL hat mit unbegrenzt. Nee, ist doch nicht unbegrenzt. Das ist fürs Land ist das ja total.
Nein.
Oh, darauf sollte man die CDU absetzen.
Was?
das ist eine totale Benachteiligung der Landbevölkerung, ja, diese Volumenbegrenzung. Weil gerade
schon über die Familien, du kriegst schon über Familien. Es ist eine totale Benachteiligung von Familien, diese Begrenzung. Weil die Familien, die
ja,
halt...
Ja, aber
halt,
Land, aber guck halt mal, die Bauern, CDU-Bauern, das ist doch immer so deren Ding. So die totale Benachteiligung der Landbevölkerung, weil die haben ja sowieso schon nichts, keine Unterhaltung, und jetzt haben sie nicht mal mehr, also DSL jetzt haben...
nicht mal mehr Pornos.
Jetzt haben sie noch nicht mal, genau, nicht mal mehr Pornos.
Genau.
Und ich glaube wirklich, das ist Hans-Peter, womit soll Hans-Peter Uhl seine ganzen Überwachungskameras?
Genau, stimmt, das ist...
Genau. Wenn die dann nach 20 Tagen keine Bilder mehr liefern können, weil das DSL alles ist.
Stimmt. So. Ja, wir konnten den Anschlag nicht aufklären. Unser Datenkontingent war für diesen Monat aufgebraucht.
Wir haben hier noch einen Pixel. Genau. Der Täter sieht ungefähr so aus. Genau. DSL-Drosselung, damit auch unsere Kinder noch wissen, was Pixel sind.
Ja.
Naja. Ja.
Gut, jetzt haben wir schon wieder so wie ein Re-Entry bei dem Thema gemacht, aber gut.
Hast du noch Themen?
Ja, also jetzt keine konkreten.
Dann sag doch mal deine unkonkreten Themen.
Ich könnte noch mal zum Beispiel endlich nach 1000 Jahren den Schirmacher-Verriss erläutern.
Achso, willst du das machen? Ich habe immer noch nicht meine Hausaufgaben gemacht und ihn gelesen. Das tut mir echt leid. Ich wollte ihn wirklich lesen. Mein Hund hat das gefressen. Meine Katze hat sich draufgesetzt.
Dann DSL-Provider hat das
hat's gedrosselt.
Genau. Gedrosselt. Ja. 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 Ich habe vor Ewigkeiten, und ich hatte das irgendwann mal auch angekündigt, das im WMR irgendwie nochmal zu thematisieren, habe ich eine sehr lange Rezension geschrieben.
Ein Babyboomer hat ein Buch geschrieben.
Genau, ein Babyboomer. Übrigens, einer der ganz wesentlichen, wichtigen Artikel zu dem Thema Babyboomer kommt von Schirmacher, der übrigens ja auch in dem Artikel von der Zeitautorin referenziert wird und auch interviewt wird zu dem Thema nochmal. Also das war das Erste, was ich in der Hinsicht übrigens gelesen habe, war tatsächlich dieser Schirmacher-Artikel in der FAZ, wo er so eine Art Selbstakkusion, also so eine Selbstanklage seiner Generation betreibt, ne? Wobei er sozusagen das neoliberale Projekt seiner Generation beschreibt.
Ja. Ja.
Also den Babyboomern. Wo er zwar auch durch diese demografische Situation annimmt, er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, dieses Methusalem-Komplex über diese Überalterungs demografische Frage. Und hat dann diese beiden Themen kombiniert, Neoliberalismus und Babyboomer beziehungsweise demografische Frage, und hat einen sehr, sehr lesenswerten Artikel in der FAZ geschrieben. Und Schirmacher schreibt ja ab und zu mal lesenswerte Artikel. Er schreibt manchmal auch gar keine so schlimmen Bücher, aber das letzte Buch war dann doch sehr, sehr schlimm.
Ja,
und ich hab halt im Vorfeld sehr, sehr viele Rezensionen gelesen und dachte mir nur bei den Rezensionen, oh Gott, das hat der wirklich geschrieben, und konnte das eigentlich gar nicht so richtig glauben, und ich wusste, dass ich mich da irgendwie zu äußern werden müssen, und ich habe mir dieses Buch wirklich nur aus dem einen Grund besorgt und gelesen, weil ich wusste, dass ich es kritisieren werden muss. Und da ich dann doch irgendwie so einen eigenen Ethos habe, dass ich nicht über Meinungen hinwegrannte, deren zugehöriges Buch ich nicht gelesen habe, habe ich mich dann wirklich reinbegeben in die Lektüre und habe das Buch durchgelesen und habe dazu einen Artikel geschrieben, Ego, die eierlegende Wollmilchsau des Bösen. Und zwar habe ich den Artikel für Kontrollverlust verfasst. Es ist eigentlich ein Artikel, in den ich so viel Arbeit reinstecke, in den ich, wie ich normalerweise einen Artikel reinstecke, für die ich wirklich bezahlt werde. Aber ich wusste, dass ich halt den Artikel in der Ausführlichkeit und in dem Ton auch nicht irgendwo anders verkauft hätte kriegen können. Und habe mir dann gedacht, das mache ich jetzt für Kontrollverlust. Ja. Und das Problem mit diesem Buch von Frank Schirmacher ist, dass es halt ein von vornherein absolut unredliches Buch ist. Es meint es mit dem mit seinem Thema und mit dem Leser nicht ernst. Und das merkt man relativ schnell, denn er fällt in einen Tonfall, der durch ständige Wiederholungen und gebetsmühlenhafte Wiederholungen versucht, so eine Stimmung aufzubauen. Ja? Also er arbeitet wirklich mit sehr, sehr manipulativen Mitteln, in denen er eigentlich das ganze Buch über immer wieder die gleiche Geschichte von Neuem erzählt, mit leichten Variationen und leichten und leichten veränderten Parametern und Blickpunkten auf das Thema, aber im Endeffekt immer die gleiche Geschichte. Das heißt mit anderen Worten, das ganze Buch ist extrem redundant.
Okay.
Also man eigentlich reicht es wirklich, sich die ersten zwei Kapitel durchzulesen. Der Rest ist dann nur noch es ist eine Wiederholung der gleichen Geschichte, angereichert mit neuen Themen und mit neuen Themenbereichen, die dann aber alle irgendwie auf die gleiche Art gemappt wird. Im Mittelpunkt steht genau diese Erzählung von den Physikern bzw. Mathematikern, die nach dem Kalten Krieg, also nach dem Zusammenbruch des Sowjetreichs, in die Finanzindustrie gegangen sind. Und zwar von Projekten, die sich mit Spieltheorie befassten. Die Spieltheorie ist eine mathematisch-logische Disziplin, die sich damit befasst, wie Spiele funktionieren. Ja? Also wenn wir zum Beispiel Mensch, ärger dich nicht spielen, ja, dann gehen wir ja irgendwie strategisch vor oder irgendwelche anderen Spiele, dann gehen wir strategisch vor, indem wir uns versuchen, Vorteile herauszuspielen, Leute irgendwie bei Schachmatt zu setzen oder sowas, ja, irgendwie. Und diese ganzen diese ganzen Moves haben ja tatsächlich Kalkulationen in sich. Im Endeffekt machst du bei jedem Zug, überlegst du dir, was ist jetzt der sinnvoll nächste Zug? Und versuchst dabei auch das Gegenüber einzuschätzen, was wird er für einen Zug nehmen. Ne? Die Idee dabei ist natürlich beim Spiel, dass du nicht in den Kopf des anderen reingucken kannst.
Ja.
Und dementsprechend musst du halt seine Spielweise antizipieren. Und das Ganze kann man tatsächlich, das hat vor allem John von Neumann gezeigt, kann man das Ganze formalisieren in eine formale mathematische Repräsentation und dann kann man halt damit mathematisch operieren. Dann kann man sagen, okay, wir haben hier bestimmte Wahrscheinlichkeiten, Eintrittswahrscheinlichkeiten von bestimmten Ereignissen und dann haben wir bestimmte Präferenzen der einzelnen Spieler und dann können wir diese Sachen verrechnen und dann können wir halt zum Beispiel in so einer tabellarischen Kalkulation können wir dann sagen, okay, für den in einer bestimmten Situation X macht es für Spieler A Sinn, diesen Zug zu machen, für Spieler B Sinn, diesen Zug zu machen und so weiter und so fort. Das kann man dann mathematisch formalisiert, kann man das dann irgendwie berechnen. Das ist die Spieltheorie. Also eigentlich erstmal relativ einfach. Das kann natürlich sehr komplex werden. Gerade weil, gerade wenn mehrere Spiele dabei sind, gerade wenn die Situationen entsprechend unüberschaubar sind. Der Witz war, dass diese Spieltheorie just in dem Moment kam, als natürlich der Kalte Krieg extrem am Gange war. Und das ist tatsächlich relativ spannend, weil wesentliche Thinktanks in den USA damals, die auch mit genau dieser kalten Krieg-Thematik befasst waren, sich dann anfingen für die Spieltheorie zu interessieren. Beispielsweise die Rand Corporation. Und die haben dann tatsächlich bestimmte Planspiele gemacht. Was tun die Sowjets? Was tun wir, wenn wir X machen? Ne?
Okay.
Und das war ja, im Endeffekt war es ja ein Spiel. Ja? Es war ein Spiel, wo der Einsatz eigentlich sozusagen für beide Supermächte war, dass die ganze Erde im Arsch ist. Ja.
Ja.
Und das heißt mit anderen Worten, da war auch eine Rationalität im Spiel. Und die Rationalität der Amerikaner war, immer damit zu rechnen, dass die Russen auch rational sind. Das heißt also, dass die Russen nichts machen würden, ohne Grund, dass die ganze Welt kaputt geht und die Amerikaner nicht ohne Grund irgendetwas machen würden, dass der Atomkrieg losgeht.
Mhm.
Und aus dieser Rationalität, die man aus der Spieltheorie durchaus herleiten kann,
ja,
Das war das Gleichgewicht des Streckens im Grunde genommen. Ne? Aber auch bei der Kuba-Krise konntest du dann das im Kleinen auch sehr, sehr klar nachvollziehen, dass halt irgendwie die Amerikaner sehr genau wussten, wie weit sie gehen konnten. Ne? Mhm. Und dass sie diese strategischen Entscheidungen durchaus auch teilweise mit Hilfe der Spieltheorie gemacht wurde. Schirmacher weitet das dann Ganze natürlich komplett aus auf die These, die Spieltheorie habe am Ende den Kalten Krieg entschieden. Was natürlich eine hanebüchene Behauptung ist.
Ist es?
Jedenfalls gibt es keinen Historiker, der das ernsthaft behaupten würde. Und es gibt tausende von verschiedenen Erklärungen dafür, wie das Sowjetreich zu machen. Und er gibt sogar im Buch.
Ich dachte, weil es pleite gewesen wäre.
Ja, genau. Und im Buch gibt er sogar auch zu, ganz explizit, dass das auch eine nicht nachweisbare These ist.
Okay.
Ja. Also ich finde
ist sie denn widerlegbar?
Das ist jetzt kein Kriterium nach Popper. Wenn sie halt schon nicht falsifizierbar ist, dann ist sie sowieso schon nicht wissenschaftlich. Aber egal. Jedenfalls lehnt er sich da echt so dermaßen aus dem Fenster, dass es halt schon, also man kann vielleicht sagen, dass die Spieltheorie da durchaus ihren Anteil dran gehabt hat, ja. Wobei die Russen halt auch über die Spieltheorie verfügten später. Das war dann auch nicht das Ding.
Ja.
Insofern halte ich die These halt schon deswegen schon für relativ unplausibel, dass die Spieltheorie dann entschieden hat. Egal. Auf jeden Fall, seine Geschichte lautet dann aber...
Achso, du meinst sozusagen, weil die einen über diese Theorie verfügt haben und die... Okay. Hm.
Also, dass die entschieden hat, sehe ich nicht. Aber... Die Erzählung geht dann eben weiter, der eiserne Vorhang fällt, ja, und die Bedrohung aus dem Kalten Krieg ist nicht mehr vorhanden. Und die ganzen Leute, die an diesen spieltheoretischen Formeln gesessen haben, waren plötzlich frei. Also deren Ressourcen waren frei und damit neue Spiele und eine der wesentlichen Magneten für diese Leute war dann der Finanzmarkt.
Ja.
Und der Finanzmarkt hat sich halt just in diesem, das war dann auch vielleicht eine zeitliche Koinzidenz, genau in dieser Zeit hat es dann ja auch angefangen, dass sich dieser Finanzmarkt dann auch automatisiert hat, dass dann halt die ersten algorithmischen Trader sozusagen dort auch gebaut wurden und die wurden natürlich auch mit Hilfe der Spieltheorie gebaut und das macht natürlich komplett Sinn, ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst jetzt hier einen virtuellen Aktienhändler haben, dann hast du natürlich ganz klar ein Spielfeld mit Spieloptionen.
Mhm.
Wo du relativ klar rationale Entscheidungen.
Was ist die Spieltheorie eigentlich genau?
Ich dachte, hatte ich das nicht gerade erzählt?
Dass du
die Spieltheorie ist eine mathematisch logische Formalisierung von Entscheidungssituationen innerhalb definierter Spielräume. Ja?
Okay, also ist hier das Computerprogramm Spieltheorie.
Nein, würde ich nicht sagen. Nein, das ist nicht Spieltheorie. Das ist nicht Spieltheorie. Nee.
Warum nicht? Also was ist? Also
Spieltheorie setzt das Vorhandensein von mehr oder weniger autonomen Akteuren voraus, ja.
Ja.
Die Entscheidungen treffen und zwar in der Interdependenz mit anderen Akteuren, die wiederum Entscheidungen treffen, ja. Und das heißt also...
Aber ist es nicht, sobald ich ein Computerprogramm sozusagen auf sowas loslasse...
Auf was loslasse?
Naja, auf einen Unbekannten oder nicht Unbekannten, sondern auf andere Akteure und sei es der User, habe ich doch automatisch immer, ich habe im Programm definierte Anzahl an Handlungsmöglichkeiten... Und auch Optionen, wie der andere reagieren kann. Also in dem Moment, in dem ich ein Computerprogramm schreibe, was in irgendeiner Form auf andere Akteure reagiert, ist das doch automatisch dann immer Spieletheorie. Also außer man hat halt irgendwie wirklich einen selbstlernenden Algorithmus oder sowas, der komplett frei ist. Oder verstehe ich da jetzt irgendwas falsch?
Nee, also beim Spieltheorie geht es natürlich um Spiel. Also du willst halt nicht irgendwie ein Interface programmieren oder irgendwie ein
Oder, ja, aber wenn ich ein
sondern du willst ein Spiel gewinnen. Ja, du willst gewinnen.
Also ja, ich will mehr Geld verdienen als die anderen. Das ist das Spiel gewinnen.
Ja, also genau. Du hast eine Auszahlungsfunktion, das Geld oder irgendwelche anderen, was weiß ich, was
ja, aber wenn ich jetzt anfange, genau, ein Computerprogramm zu schreiben, wenn ich sage, ich will ein Computerprogramm schreiben, was automatisch auf dem Markt, auf einem Aktienmarkt agiert. Ja, genau. Dann und ich das Ganze sozusagen, dann ist das doch automatisch so, dass ich das Ganze als Spiel sehe.
Das ist richtig. Also das ist richtig. Also wenn du ein Akteur auf dem Finanzmarkt machen willst, dann machst du das automatisch als Spieltheorie. Klar.
Okay. Genau, das war die Frage.
Aber nicht, wenn du irgendwie irgendein Programm schreibst.
Ja, nee. Aber es ist jetzt. Aber ich meinte jetzt sozusagen in dem Moment, in dem man Computer Trading macht,
ja,
oder eben auch in anderen Bereichen.
Also du kannst natürlich auch einen Marktteilnehmer theoretisch kannst du natürlich auch einen Marktteilnehmer programmieren, der nicht auf die Spieltheorie aufbaut.
Okay, das wäre.
Du könntest halt einen Marktteilnehmer machen, der halt einfach sagt, ich entscheide meine Transaktionen nach dem Sonnenstand. Ja. Oder ja, nach der Luftfeuchtigkeit. Das kannst du alles bauen. Das ist kein Problem. Aber das wird wahrscheinlich dir nicht so viel bringen.
Oder erst recht. Das stimmt.
Also bei der Spieltheorie geht es halt darum, dass du rationale Entscheidungen triffst. Ne? Also das heißt mit anderen Worten, wenn du, die ganze Frage der Spieltheorie ist, du hast Option A, B, C, D, E. Mhm. Welche ist die rational zu treffende?
Ja, das probiere ich möglichst gut einzuprogrammieren.
Genau.
Und dazu nehme ich so viel Sensorik, wie mir gerade zur Verfügung steht.
Genau, also dafür, das ist eine Frage der Daten, ne? Irgendwie, ja. Was hast du für Daten? Aber es ist natürlich auch eine Frage, welche Algorithmen sagen, was ist rational, was ist nicht rational. Und da gibt es dann
und
halt.
Wie kann ich schnell genug
Entscheidungen treffen? Genau, und das ist halt ein mathematisch gelöstes Problem, halt, ne? Zu sagen, welche Entscheidung ist die rationalste.
Ist es mathematisch gelöst?
Ja.
Ernsthaft?
Ja, das ist jedenfalls das, was die Spieltheorie von sich behauptet.
Okay.
Ja doch, kann man schon sagen. Also jedenfalls da, wo es halt um konkrete Summen geht, zum Beispiel Geldsummen oder so etwas, ja, wo du relativ klare Risiken Kalkulationen hast oder so und dich auf die verlassen willst. Also innerhalb halt definierter Rahmen kannst du sagen, dass eine Entscheidung A rationaler ist als eine Entscheidung B, weil die Wahrscheinlichkeit verrechnet mit dem möglichen Ertrag, verrechnet mit den möglichen Risiken und so weiter und so fort, aber verrechnet mit den eigenen Präferenzen, halt dann den höchsten Gewinn X ausschüttet.
Aber hieße das nicht, dass man, nehmen wir mal an, alle hätten die gleichen Informationen, alle Marktteilnehmer und alle verfügen, wie du gerade sagst, über diese Spieltheorie und alle haben die gleichen Programme. Über kurz, also die haben den gleichen Algorithmus, der ihnen sagt, was ist die rationalste Handlung, wie ist jetzt zu handeln, dass am Ende nur der gewinnen kann, der irrational handelt. Weil in dem Moment, in dem alle sozusagen rational handeln und dann alle zu dem gleichen Ergebnis kommen, hast du immer irgendeine Form von Pattsituation. Und der Einzige, der sie auflösen kann, ist der irrational handelt.
Nee, das ist interessant. Also das sind ja alles Probleme, die Spieltheorie auch behandelt hat. Diese Pattsituation. Also erstens kommt das natürlich dann irgendwann, wenn du zum Beispiel, das hast du ja im High-Frequency-Trading, hast du genau dieses Problem. Ja, du hast halt eigentlich fast nur noch
Computer,
ja, die Entscheidungen treffen. Und
das Einzige, was das System zum Ausbrechen bringt, ist, wenn dann so ein Computer mal falsch funktioniert.
Jein. Das Einzige, was dann erstmal grundsätzlich relevant ist, ist erstmal Zeit. Ja, also wer trifft die Entscheidung A, die für alle am besten ist, als erster? Mhm. Weil wenn die Entscheidung A gefallen ist, verändert sich natürlich der Systemzustand und niemand kann mehr die Entscheidung A treffen. Das heißt, alle anderen müssen sich dann wiederum neu sortieren und neu darum machen. Ne?
Ich glaube, das wird dadurch ausgehebelt werden, dass der Aktienmarkt über kurz oder lang getaktet sein wird.
Das ist eine interessante Sache, da müsste man gucken, wie man das reguliert. Ist übrigens auch schon, ne? Also es gibt schon ein Regularium, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber die haben tatsächlich für diese Sache eine Taktung angegeben, dass halt bestimmte Transaktionen halt genau so und so lange dauern müssen, mindestens. Ja? Okay. Und dass dann auch keiner drunter darf. Ich weiß nicht mehr. Gibt es eine schöne Dokumentation, falls die jemand bei YouTube findet? Blackbox oder Fast Money heißt die, glaube ich. Fast Money Blackbox irgendwas. Das ist die sich mit dem Flash Crash von 2010 durch die High Frequency Trading Geschichten da irgendwie befasst. Ganz sehr interessant.
Ja.
Jedenfalls. Aber wovon du redest, von dieser Patt-Situation, die tritt tatsächlich irgendwann ein. Und zwar dann, wenn alle Entscheider rational sich treffen, passiert das sogenannte Nash-Gleichgewicht. Kennst du A Beautiful Mind?
Ja, ich habe das Nash-Gleichgewicht trotzdem nicht verstanden.
Ja, also es ist mathematisch, glaube ich, auch nicht ganz trivial, aber man kann es so ein bisschen so einordnen, dass es genau diese Patt-Situation ist, die du beschrieben hast. Ja.
Genau, wenn alle sozusagen auf das primäre Ziel losgehen.
Genau, wenn alle auf das primäre Ziel losgehen würden und nur auf den vollen Gewinn Winner Takes It All spielen würden, dann hat jeder eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit zu verlieren.
Genau.
Wenn aber, und da gibt es dann eben sozusagen innerhalb von so einem relativ komplexen Spielsituation, gibt es immer Zustände, wo alle Spielteilnehmer relativ zu den Strategien des anderen einen Zustand erreicht haben, in dem sie sich nicht mehr verbessern würden, wenn sie von ihrer Strategie abweichen. Das ist nicht, dass alle das Gleiche kriegen, das ist nicht, und meistens nicht, dass das alles das Gleiche kriegen, ist auch nicht ausgeschlossen, aber das ist meistens, meistens gibt es sogar mehrere dieser sogenannten Nash-Gleichgewichte in einem Spiel, ja,
yeah,
die du erreichen kannst. Und aber dieses Nash-Gleichgewicht macht halt absolut Sinn, immer auch anzustreben, wenn du zum Beispiel Spieler bist oder so etwas, ja. Weil die Erreichung von diesem Nash-Gleichgewicht sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist, als dass du zum Beispiel Winner Takes It All hast oder so.
Ach so, okay.
Und weil es halt sehr stabil ist, weil dann halt sozusagen, wenn du dieses Nash-Gleichgewicht hast, macht es eben, wie gesagt, für alle Spieler keinen Sinn, von ihrer Strategie abzuweichen. Und deswegen hast du halt eben dieses Gleichgewicht und alle sind mehr oder weniger in Anführungsstrichen zufrieden.
Ja? Mhm.
Und bekommen halt irgendwas vom Kuchen oder was.
Leistungsschussrecht.
Ja, ich weiß nicht, ob das Nash-Gleichgewicht ist. Und immer wenn das Nash-Gleichgewicht nicht da ist, hast du halt immer einen Fight. Ja? Dann probieren halt, wird jede Aktion, die einer macht, dazu führen, dass ein anderer wiederum eine andere Strategie anwendet und so weiter und so fort. Du hast halt ein ständiges Hauen und Stechen.
Also das Nash-Gleichgewicht ist die reine Einsicht sozusagen,
genau,
auf allen Seiten.
Ja, ist die Einsicht, dass du jetzt zwar nicht irgendwie vielleicht alles hast, was du dir gerne wünschst, ja, aber
nicht alles,
dass du jetzt eigentlich, wenn du jetzt deine Strategie veränderst, nur noch verlieren kannst.
Okay.
Das Nash-Gleichgewicht ist, wenn alle Teilnehmer der Meinung sind, wenn sie jetzt ihre Strategie ändern, werden sie verlieren.
Okay.
Das ist das Nash-Gleichgewicht. Hm.
Gut.
Genau. Und also die Spieltheorie und auch unter anderem auch das Nash-Gleichgewicht dient Schirmacher jetzt aber dazu, zu sagen...
Dann hat A Beautiful Mind übrigens das Nash-Gleichgewicht extrem schlecht erklärt.
Ja, sie haben es halt sehr, sehr einfach erklärt.
Ja, ja.
Ne? Ich glaube, die haben das mit diesen Frauen erklärt.
Ja, es war irgendwas mit Frauen.
Ja, ich meine, so ein bisschen kommt das hin. Wie war das? Irgendwie sind vier Jungs und dann kommen drei Frauen in den Ort.
Nee, es müssen fünf Frauen gewesen sein. Also es müssen ja so viele Frauen. Ich glaube, es waren drei Jungs und vier Frauen, kann das sein?
Irgendwie sowas.
Und alle konzentrieren sich nur auf die zweithübscheste.
Genau.
Also auf die drei, genau. Zweit.
Also. Aber das ist durchaus ein Nash-Gleichgewicht. Also
genau, ja, ja.
Es war halt eine Superschnitte, irgendwie, die alle haben wollen, und dann irgendwie so zwei, und die anderen waren halt so durchschnittlich hübsch oder so, ne?
Quasi.
Genau. Das ist eigentlich extrem sexistisch, das so zu definieren.
Ach nee.
Ja. Und auf jeden Fall, in dem Film wird das so gemacht. Und dann hieß es halt, wenn jetzt alle auf die total hübsche losstürmen, ja, dann wird einer gewinnen und alle anderen werden verlieren, ja, das wäre the winner takes it all. Und wenn aber die anderen sich halt eher auf die, wenn alle die Hübsche halt aber irgendwie auslassen, dann und sich auf die zweithübschen hübscheren konzentrieren, dann haben alle Mädchen, keiner hat den winner takes it all, aber alle haben irgendwas.
Ja.
Ne? Also insofern ist schon, doch, das ist eigentlich richtig erklärt.
Nee, in dem Film ging das dann, glaube ich, noch so, dass dann alle keine Chance haben, weil die Frau, im ersten Fall, weil sie alle drei sich gegenseitig blockieren irgendwie, und das habe ich nicht verstanden.
Weil sie sich gegenseitig blockieren. Also auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich alle Ressourcen
dafür aufwenden müssen. Also vielleicht, dass die Frau dann einfach total genervt ist von allen dreien von ihnen, weil sie ihnen so auf die Pelle rücken.
Ja, ich glaube, da hinkt dann auch das Beispiel dann einfach so ein bisschen. Ja. Aber gut. Aber auf jeden Fall diese strategische Entscheidung zu treffen.
Genau, das sagt man jetzt. Und hat die hübscheste Frau denn auch gut das Dirndl ausgefüllt?
Ja, genau. Das musst du dann Herrn Brüdele fragen. das ist auf jeden Fall das Nährgleichgewicht. Aber was dann halt so Schirmacher versucht halt diese ganze Spieltheorie und dieses Nash-Gleichgewicht unter anderem auch ganz spezifisch so total zu dämonisieren, ne? Und zwar in Form von so, ja, wir müssen da mal sehen, wir haben es hier mit paranoiden Gestalten zu tun, denn denn wir haben ja hier eine Konkurrenzsituation und das ist ja schon alleine schon irgendwie schlimm. Und dann ist eines der Paradigmen der Spieltheorie, dass natürlich die Spieler untereinander keine Informationen austauschen, ne? Also das typische, irgendwie du spielst für dich und sagst nicht, was du vorhast für Züge und so weiter und so weiter. Und das ist ja irgendwie auch schon irgendwie so total psychopathologisch und so. Und außerdem ist ja außerdem setzt die Spieltheorie voraus, dass du egoistisch handelst. Also du musst halt, du willst halt irgendwie ein Spiel gewinnen, ne? Und deswegen erzieht es uns zu egoistischen Wesen und so. Und das sind alles so irgendwie, oh, das ist so billig, ehrlich gesagt. Also das ist halt so ein bisschen so wie, er fühlt sich in seiner Willensfreiheit eingeschränkt, weil er nicht durch Null dividieren darf. So, also es ist halt, ich finde es im hohen Maße einfach billig so. Erstmal die Spieltheorie so als das Böse schlechthin darzustellen. Aber dabei bleibt es ja nicht. Also das ist, das hätte man ja nochmal irgendwie durchgehen lassen können. Hätte man sagen können, okay, moralisiert die Spieltheorie und findet das alles ganz böse. Okay, gut, eine Sache. Ne? Aber der Witz ist, dass er halt, er schafft in seiner Erzählung, also dieser Erzählung, die Leute gehen vom Rand-Industrie-Institut jetzt irgendwie in die Finanzwirtschaft und von dort halt irgendwie in die ökonomische Lehre.
Vom Rand-Institut in die Ökonomie?
Ja, also.
Waren das die vorher die ganze Zeit im Internet rumgeratet haben?
Nein, nicht also Rand so. Corporation, also der Think Tank Rand Corporation, so. Also so ein bekannter.
Das kommt übrigens darüber raus, wenn man das Internet drosselt, das ist nämlich die ganze Randindustrie, die im Augenblick das Internet vollschreibt.
Genau. Die Randindustrie ist in Gefahr.
Die wird dann abwandern und die wird dann durch die Fußgängerzonen schleichen und wird da ihre Rands ablassen. Das wird das will wirklich keiner. Das will nicht mal die Kanzlerin.
Ja, also aber das, wo Schirmachers Buch so wirklich ganz schmierig und eklig wird, ist ehrlich gesagt erst dort, wo er dann anfängt, also er führt in dieser Erzählung noch eine Figur ein. Und diese Figur ist eigentlich die Hauptfigur des Buches. Die Figur nennt er Nummer 2. Nummer 2 wird vorgestellt als Algorithmus, also es wird extrem anthropomorphisiert, ja, also er erzählt immer von Nummer 2, als wäre es ein lebendiges Leben, Wesen, so, ja. Und Nummer 2 ist auf jeden Fall dabei, in unsere Köpfe einzudringen und überall uns irgendwie zu kontrollieren und unsere Welt zu kontrollieren und so weiter und so fort. Und dieses Nummer 2 bezieht sich genau auf diese Spieltheorie, als dieser Algorithmus, der sozusagen aufgepäppelt wird in der Rand Corporation, dann irgendwie über die Finanzindustrie dort sozusagen erste Schritte macht, Einfluss gewinnt und irgendwie wichtig wird und jetzt aber irgendwie allgegenwärtig uns durchdringt uns umschwirrt und so weiter und so fort, wie die Macht in Star Wars, ja. Und das macht er halt, indem er das erste Mal sozusagen als spieltheoretischen Algorithmus beschreibt und dann aber immer mehr Dinge dazu tut. Ja? Also im Laufe des Buches geht er dann in verschiedenen Kapiteln dann verschiedene Dinge durch. Dann beispielsweise halt Social Media, diese ganze Facebook und Google und diese ganzen neuen Unternehmen und so weiter und so fort, wird dann halt einfach irgendwie mehr oder weniger im Nebensatz dann so, ja, und dann hat sich Nummer zwei bemächtigt, indem es sich halt irgendwie in diese Social Media Kanäle, diesen Firmen
aber Nummer zwei, habe ich das ganz richtig verstanden, Nummer zwei ist sozusagen, dass der Algorithmus wegabstrahiert, das immer Nash-Gleichgewicht anzustreben. Oder?
Ja, grundsätzlich erstmal nur rein, das ist also im Endeffekt zielt alles so auf diesen Homo economicus, auf diese Idee des rationalen Entscheiders in allen Situationen, ja. Der in der Ökonomie, also in der neoklassischen Ökonomie eine wichtige Rolle spielt, die auch die Grundlage für eben die Spieltheorie ist, ne? Also weil wenn du den rationalen, also hinter dem Spieler bei der Spieltheorie steht natürlich die Idee eines rationalen Entscheiders, also dieses Homo economicus. Wie war nochmal die Frage?
Ist Nummer zwei dann quasi immer der sozusagen,
genau.
Nummer zwei, der das Nash-Gleichgewicht anstrebt.
Nummer zwei ist dieser Homo economicus, dieser rationale Entscheider, ne, und diese Idee des rationalen Entscheiders und deren Implementation in spieltheoretische Algorithmen. Und dann wird es halt relativ unklar, was es ist, weil eben genau das Schirmacher eben nicht mehr dann irgendwie klar eine Grenze zieht, sondern dann mischt er alles unter. Dann behauptet er halt irgendwie, ja, und dann ist halt Nummer zwei über die Algorithmen bei Amazon und bei Google und so weiter und so fort. Obwohl die wirklich nichts mit irgendwie Spieltheorie zu tun haben, ja. Sondern er sagt halt einfach, für ihn ist das dann einfach so, ja, ist ja alles Algorithmus, ist ja alles gleich. Ja. Und er führt dann als einziges Beispiel an, halt irgendwie Googles AdWord Market, ne? Also dort, wo du hingehst, irgendwie um AdWords zu ersteigern. Das sind ja auch Auktionsplattformen. Die funktionieren nach spieltheoretischen Maximen und versuchen das Nash-Gleichgewicht mal einzudingsen. Ja, die sind darauf ausgerichtet. Das stimmt. Aber ansonsten weder der Google-Algorithmus, weder der Ranking-Algorithmus bei Google noch irgendwie Amazons andere Kunden haben das gekauft oder sowas. Das hat alles nichts mit dem Ding zu tun. Aber er tut das trotzdem alles irgendwie in eine Suppe. Und dann macht er irgendwie, dann sagt er irgendwie, ja, und jetzt hat überhaupt dann auch über ökonomische Theorien hinweg. Dann sagt er irgendwie, ja, und dann aber nicht nur die Spieltheorie für Nummer zwei, sondern für Nummer zwei ist dann auch ganz entscheidend der Behaviorismus, ja. Der Behaviorismus, also die, du kennst ja Pavlov, ja, irgendwie Reizreaktion.
Behavioral.
Ja? Genau, behavioral things, ist die Idee, auch in der Wirtschaftswissenschaft halt eben nicht irgendwie sich ein abstraktes Modell eines Menschen zu machen, sondern halt wirklich die Menschen nicht als sozusagen rationalen Entscheider darzustellen, sondern als ein Mensch, der halt als ein System, das halt auf Reizreaktionen reagiert. Ne? Also, und das ist halt etwas, was Schirmacher diese Unterscheidung versteht er gar nicht. Ja, also dass halt die Idee des Homo economicus mit dem behavioristischen Modell des Menschen in Konkurrenz steht. Das ist halt das eine ist die Idee eines rationalen Entscheiders, der immer sozusagen nach kalkulierten Ideen entscheidet, ja. Und die andere Idee des Menschen, des Behaviorismus, ist halt irgendwie, du hast eine Reizreaktionsmaschine, den du halt einen bestimmten Reiz machst und da ist er konditioniert und machst dann etwas anderes, ja. Dass das halt zwei Ideen sind, die gar nicht zusammenpassen. Das versteht er gar nicht. Packt das alles einfach, ja, das ist auch alles Nummer zwei, ist alles auch Nummer zwei. Und dann kommt dann halt irgendwie, ja, und dann kommt jetzt, seit neuestem hat Nummer zwei Big Data für sich entdeckt. Und dann so, ja, okay, jetzt ist Nummer zwei auch noch Big Data. Ja, und also es ist halt komplett differenzlos. Und er schmeißt alles in diese Suppe rein, die er Nummer zwei nennt und so. Und macht dann halt daraus die große Verschwörungstheorie, weißt du, Nummer zwei ist überall. Nummer zwei ist überall. Merkst du es nicht? Weil er natürlich auch komplett unterschiedslos alles reinschmeißt in seinen Nummer zwei Begriff, ist Nummer zwei überall. weil das ja klar ist, ja. Also wirklich auf so einem billigen Niveau versucht er irgendwie seine Leser da irgendwie reinzulegen und also ich fand's wirklich ganz grauenhaft und ich habe dann das sehr, sehr detailliert auseinandergenommen und sehr, sehr detailliert seziert mit vielen, vielen Textstellen und möglichst fast alle Themenbereiche, die er in seinem Buch abdeckt, habe ich dort irgendwie fast untergebracht und habe das dann irgendwie kritisiert.
Okay, ich fürchte, Nummer zwei muss langsam schlafen.
Mm.
Ich bin total müde.
Echt, okay.
Also es tut mir echt leid.
Aber nee, macht ja nichts. Wir haben ja jetzt auch schon wieder...
Wir fallen jetzt gerade. Ja.
Nochmal vielleicht abschließend nochmal zu diesem Thema. Und zwar, weil das auch aufkam, Schirrmacher bekommt momentan eine ganze Menge Applaus aus der linken Szene.
Okay.
Und die linke Szene freut sich halt daran... Ah, oh, guck mal, da ist der Schirrmacher, der ist ein bekannter Publizist und jetzt und eigentlich aus konservativ der aus der konservativen FAZ und sogar der sagt, dass der Kapitalismus doof ist. Und das reicht den meisten Linken jetzt irgendwie jetzt total scharf auf Schirrmacher zu sein und da irgendwie jetzt darum zu feiern. Aber ganz ehrlich, dieses Buch ist so links wie Helmut Kohl. Es ist, weil die Kapitalismuskritik, die dort geäußert wird, hat wirklich nichts mit der Kapitalismuskritik zu tun, die definitiv sinnvoll ist und wertvoll ist und links sein sollte. Nämlich der Kapitalismuskritik von Ausgebeuteten und Machtverhältnissen und der Ungleichverteilung von Ressourcen. All diese Dinge kommen bei Schirrmacher 0,000 vor. Ihm geht es einzig und alleine nur um die Diskreditierung von Algorithmen an sich und Algorithmen in verschiedenen Situationen und vor allem der rationalen Entscheidung an sich. Und das ist genau das Gefährliche. Schirrmacher kritisiert die rationale Entscheidung an sich. Und das hat er relativ klar gemein mit dem, was in den 20er, 30er Jahren als die konservative Revolution bekannt wurde. Die eine ähnliche Kapitalismuskritik vorgebracht haben, die eben nicht den Kapitalismus als ein ungerechtes System, das Menschen ausbeutet, kritisiert haben, sondern als ein System, das Identität, Heimat und so ein konservatives Gefühl von Geborgenheit halt aufhebt. Und da passt Schirrmacher viel eher rein. Also ich wäre sehr, sehr vorsichtig damit, Schirrmacher für die linke Szene Urbach zu machen. Da läuft man relativ schnell ins Leere.
Okay,
gut.
Stichwort, Schlusswort.
Genau, dann das nächste Mal auf jeden Fall wieder mit Gast.
Ja.
Und
bis zum nächsten
Mal. Ja, und ich hoffe, dass diese Folge jetzt sehr viel angenehmer aufgenommen wurde als die aufgenommen wird als die letzte.
Oh Gott, ich bin echt so müde. Mir fallen echt die Augen zu.
So, und jetzt gute Nacht, damit der Max
ins Bett kann. Schlaft gut. Tschüssi. Tschüss. Gott, noch nicht mal 11. So weit ist es schon. Tschüss.